Ich war auch dann ordentlich zerstört im Ziel. Also mir ging es echt für ein paar Tage nicht so toll, muss ich sagen. Und das war echt eine Grenze, die eher unangenehm zu spüren war, muss ich sagen. Also ich hatte dann auch nachher nicht das Gefühl, ich habe jetzt irgendwie meine Grenzen ausgedehnt und es ist ein erhabenes Gefühl, sondern es war eher, ich habe mich komplett zerstört und mir geht's richtig schlecht. Und das, ja, ich bin immer noch so ein bisschen ambivalent, was dieses Rennen angeht. Das ist jetzt 2 Monate her.
Ich bin Johanna Jahnke und das ist die wundersame Fahrradwelt. Ich treffe mich hier mit klugen und inspirierenden Menschen aus der Bikepacking-, Gravel- und Ultracycling-Szene, die mich aus irgendeinem Grund neugierig gemacht haben. Mich interessiert, wer sie sind, was sie bewegt und wie sie ihre Abenteuer angehen. Wir sprechen über Vorbereitung, Training, Equipment, Technik und den wichtigen Faktor mentale Stärke. Die wundersame Fahrradwelt soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Moin aus Hamburg. Eine Weihnachtsepisode mit Dr. Fiona Kolwinger. Was könnte es Schöneres geben? Die Ultraradsportlerin und Gewinnerin des Transcontinental Race ist zum dritten Mal Gästin in der wundersamen Fahrradwelt. Dieses Mal ist der Interviewcharakter ein etwas anderer, denn seit dem ersten Podcast mit Fiona sind 2,5 Jahre inklusive Pandemie vergangen und mich hat interessiert, wie und ob sich ihre Sichtweisen auf bestimmte Themen verändert haben. Wir sprechen über lustige Fluchten vor Ordnungshütenden in Dresden, aber auch über ihre Arbeit auf der Intensivstation des Dresdner Uniklinikums. Darauf folgt ein Setup-Nerd-Talk und ein Vergleich zwischen dem Transcontinental Race und dem Two Volcano Sprint. Wofür schlägt Fionas Herz am meisten und welche Grenzen möchte sie lieber nicht nochmal verschieben? Wie sieht sie die Entwicklung in der Ultraszene, die sich durch ProfifahrerInnen, den Gravelboom und große Sponsoren ergeben? Ein schönes Interview, das mir wieder wirklich großen Spaß gemacht hat. Ich spreche natürlich sowieso immer sehr gerne mit Fiona und ja, freue mich einfach, dass ich durch diesen Podcast regelmäßig mit so spannenden Menschen sprechen kann. Und irgendwas wird in solchen Gesprächen immer bei mir bewegt, auch wenn es manchmal so ein bisschen mehr dann auch ins Technische geht. Davon wiederum haben wir ja auch alle sehr viel, die wir eben diese Rennen fahren oder diese Adventure machen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Gespräch genauso wie mir und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview mit Fiona Kolwinger. Ja, und bevor es losgeht, gibt es noch einen Gruß vom Supporter Bergfreunde. Vielleicht habt ihr schon mal auf die Seite geschaut und euch den Gutschein geholt. Den 10% Gutschein bekommt ihr unter www.bergfreunde.de/die-wundersame-fahrradwelt. Und genau, ich habe mich mal ein bisschen informiert. Ihr wisst ja, ich recherchiere immer gerne so ein bisschen, was so meine Supporter ausmacht. Bergfreunde.de ist ein riesiger Outdoor-Online-Shop, ist der erste klimaneutrale Outdoor-Retailer. Ihr findet, wenn ihr auf die Seite geht, die ich euch verlinke, da wo ihr auch den 10%-Gutschein findet, da findet ihr unten unter den Produkten, die ihr euch natürlich einmal angucken könnt, auch 3 Reiter und davon ist einer Nachhaltigkeit und ein anderer Reparaturtipps. Und das finde ich ziemlich großartig, dass der Shop das anbietet. Auch cool, dass sie die wundersame Fahrradwelt supporten. Vielen Dank an dieser Stelle und schaut doch mal auf www.bergfreunde.de/die-wundersame-fahrradwelt. Habe ich euch auch in der Episodenbeschreibung nochmal verlinkt. Es ist Winter, da braucht man oft mal ein neues Paar Handschuhe, also schaut euch die Sachen an und viel Spaß beim Shoppen, wenn ihr denn was braucht. Der zweite Supporter dieser Episode, über den ich mich auch sehr freue, ist Craft. Craft ist eine skandinavische Ausdauersportmarke und Spezialist für Funktionsunterwäsche seit 1977. Bei Craft steht die Performance im Vordergrund. Daher kommen hauptsächlich technische Funktionsfasern zum Einsatz.
die überwiegend nachhaltig produziert und verarbeitet werden. Bei der Essence Collection zum Beispiel werden recyceltes Polyester und die ressourcensparende Spinnendüsenfärbung angewendet. Auch super ist die Kooperation mit der Sequel-Initiative im Rahmen des Active Extreme X-Shirts. Dieses ikonische Shirt ist in abgeänderter Form schon seit den Anfängen in den 70ern im Programm und wird mittlerweile aus Meeresplastik und alten Fischernetzen gefertigt. Und ihr wisst ja, dass ich die Produkte auch super gerne teste, bevor ich sie euch hier vorstelle. Und das hat auch dieses Mal geklappt. Ich habe genau dieses Shirt getestet. Das hat nämlich vorne einen Windblocker eingenäht, was ich super praktisch finde. Also vorne und an den Schultern gibt es einen Windschutz. Hinten ist ganz normal atmungsaktiv und natürlich das Gesamtshirt ist auch kuschelig, warm, hat halt vorne zusätzlich diesen Windblocker, was ich mega praktisch finde. Man kann also mal die Weste aufmachen oder auch jetzt im Winter die Jacke aufmachen und ist am Oberkörper vorne trotzdem geschützt. Also, super Shirt. Schaut euch das mal an auf craft-sports.de oder tatsächlich bei bergfreunde.de gibt es Craft auch im Sortiment. Und jetzt wünsche ich euch allen ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Fiona Kolbinger. Fiona, ich muss gerade lachen. Das Erste, was ich hier auf meiner Liste stehen habe, ist Flucht vor der Polizei. Was war denn
das? Ach so, ja, das war jetzt letzte Woche tatsächlich, ja. Da habe ich auf Strava was hochgeladen. Genau, also ich bin nach der Arbeit mit dem Gravelbike gefahren. Es hat ein bisschen geschneit bei uns in Dresden. Und genau, dann bin ich irgendwie um, was weiß ich, 7:30 oder so losgefahren an der Klinik. Und ich hatte halt morgens noch schnell so ein Licht reingeschmissen und ich hatte sogar noch ein Ersatzlicht in den Rucksack geschmissen. Und dann bin ich halt aufs Fahrrad und genau, dann bin ich losgefahren. Und ich bin ja jetzt nicht so der krasse Gravel-Freak. Also ich bin dann halt auf der Straße gefahren und das, genau, mit dem Gravel-Bike halt, weil es geschneit hatte. Und nur eine kleine Runde. Und dann auf einmal überholt mich, da war ich schon auf dem Rückweg, überholt mich ein Polizeiauto, also so ein großer Kombiwagen. Und dann bremsen die ab. Also die waren relativ schnell unterwegs, haben mich überholt, ordentlicher Abstand und so, alles nett. Und dann bremsen die ab und dann checke ich kurz, Licht vorne war an, ich habe ja was gesehen. Dann habe ich gemerkt, mein Licht hinten ist aus, Mist. Okay, dann habe ich das Ersatzlicht, das hatte ich auch montiert, habe ich angeknipst oder wollte ich anknipsen. Und das war offensichtlich nicht geladen gewesen, jedenfalls ist kein Licht angegangen. Und dann, naja, also dann stand halt die Polizei da und mir war halt klar, dass die auf mich warten. Die hatten mich ja von hinten überholt und hatten halt gesehen, dass ich kein Rücklicht hatte. Und naja, dann hatte ich halt zwei Möglichkeiten. Ich bin halt gerade durch die Dresdner Heide gefahren, die Fischhausstraße runter. Das ist so eine, ja, relativ gut befahrene Straße, wo man aber rechts und links jederzeit eigentlich in den Wald abbiegen kann. Und dann bin ich just in dem Moment halt an so einem Waldweg vorbeigefahren. Dann bin ich einfach rein in den Wald, weil ich wusste, sonst gibt's auf jeden Fall ein Bußgeld. Und genau, das war die Flucht vor der Polizei. Ja, hat funktioniert.
Ja, ich musste sehr lachen. ich bin ja tatsächlich selber gar nicht so auf Strava unterwegs, aber ich wusste, dass du da unterwegs bist. Und ich dachte, okay, na, dann sehe ich ein bisschen, was du gemacht hast so in letzter Zeit, weil du ja deine größeren Rides da ja auch alle hochlädst. Und dann die erste Tour, das erste, was mir angezeigt wurde, war das. Ich frage mich aber, vielleicht wollten die dir auch nur Bescheid sagen, oder? Ich weiß nicht, wie tickt die Polizei in Dresden so? Weil, naja, könnte ja auch sein. Aber
ich habe da schon ja, so ein paar Erfahrungen gesammelt.
Oh, okay.
Ja, nicht, weil ich ohne Licht unterwegs war, wegen was anderem. Und hier wird man relativ schnell mal angehalten. Ja,
und, alles klar, ja. Genau. okay, nee, dann lieber nicht. Weil auch schon bei Strava diese gepunktete Linie dann irgendwie durch den Wald. Ich weiß nicht. Ja, genau. Gut, dass du noch ein Vorderlicht hattest, dann hast du wenigstens was gesehen.
Ja, das Vorderlicht, das hatte ich sogar dann ja während der Arbeit mit dem USB-Stecker geladen. Und genau, aber das Rücklicht, da war ich halt davon ausgegangen, wenn ich zwei habe, dass das reicht. Und
ja, genau. Ist ja auch bei vielen Ultrarennen Pflicht, ne? Dass man ein Ersatzlicht noch dabei hat. Er wird ja teilweise auch schon kontrolliert und ist sinnvoll, weil man eben nie wirklich, ne, man sieht es halt hinten nicht. Teilweise haben die Leute sogar zwei Lichter hinten brennen. Aber ja, auch da kann natürlich auch mal eins oder auch beide ausfallen.
Ja, also absolut ist es sinnvoll. Und ich habe halt an den meisten Fahrrädern ein Dynamo dran, aber an dem Gravelbike halt nicht. Und ja, so kommt das. Ich bin ein absoluter Fan von Nabendynamo. Das führt halt einfach dazu, dass man sich keinerlei Gedanken mehr machen muss über Licht.
Ja, hast du auch dann das Hinterlicht verbunden, ne? Rücklicht.
Ja, genau. Immer beide Lichter, genau.
Ja, ich hatte mal nur vorne, weil hinten fand ich irgendwie okay mit Anstecklichtern und eben normalen Lichtern, die ich so an die Satteltasche gemacht habe. Aber wenn man es fest verbaut hat, ist natürlich super praktisch, ne? So. Ja, wir sind schon mittendrin. Ich freue mich total, Fiona, dass du die Zeit gefunden hast. Du bist zum dritten Mal in der wundersamen Fahrradwelt und wir haben ja auch abgemacht, ne, dass du einmal im Jahr kommst.
Ist es so? Ja, okay.
Naja, irgendwann haben wir mal gesagt, ab 3 bist du Stammgästin. Und das ist jetzt das dritte Mal. Ich freue mich total. Du bist meine Weihnachtsüberraschung für alle HörerInnen. Weihnachten mache ich ja immer irgendwie nochmal was Besonderes. Und da habe ich dich ja schon früh im Jahr gefragt, ob du Lust hast zu kommen. Und ja, schön, dass du da bist oder dass wir miteinander sprechen können.
Im Rheinland bei mir zu Hause sagt man einmal das Glück, zweimal das Tradition, dreimal das Brauchtum.
Ja, dann ist das jetzt hier ein Brauchtum. Das ist okay. Ich informiere mich dann später, was da alles dann mitkommt mit dieser Brauchtumsverpflichtung. Ja, und sag mal, die Pandemie wird immer mal angeschnitten, weißt du ja. Ich finde das auch wichtig, das muss man jetzt auch nicht komplett rauslassen. Und wie ist da gerade bei dir die Lage in Dresden? Ich meine, du bist ja auch täglich in der Klinik fast. Ja, wie geht's dir? Wie geht's euch in Dresden?
Ja, genau. Also ich bin in der Chirurgie an der Uniklinik und wir behandeln sehr viele onkologische Patienten. Also Patienten, die eine Tumorerkrankung im Bauchraum haben in der Regel und die deswegen eine OP brauchen. Ich arbeite im Moment auf der Intensivstation. Wir haben bei mir an der Klinik eine chirurgische Intensivstation, auf der normalerweise verschiedene chirurgische Patienten betreut werden, nach einer Operation zum Beispiel, oder aber auch Patientinnen und Patienten, die schwere Unfälle haben und deswegen viele Verletzungen haben und komplexe Verletzungsmuster, also zum Beispiel eben Verkehrsunfälle mit Knochenbrüchen und inneren Organverletzungen, oder aber auch neurochirurgische Patientinnen und Patienten. Und die Pandemie ist in Sachsen wirklich leider sehr, sehr schwer im Moment. Und wir sind mitten in der vierten Welle. Wir haben einfach eine hohe Patientenlast zusätzlich durch Covid. Und das ist absolut zu spüren, auch in der chirurgischen Klinik. Also wir mussten von der Intensivstation ungefähr ein Drittel der Betten für Covid-Patienten freimachen. Das bedeutet, wir behandeln jetzt auf 2/3 der chirurgischen Intensivstation aktuell weiterhin gemischte chirurgische Patientinnen und Patienten. Und auf diesem Drittel, das eben für Covid abgesperrt ist letztlich, haben wir eine Covid-Intensivstation eingerichtet und da arbeite ich auch. Das ist extrem anstrengend und in vielerlei Hinsicht sehr anstrengend, aber wir merken das eben auch im chirurgischen Betrieb. Also wir mussten die OP-Saalkapazitäten an der gesamten Klinik extrem herunterfahren und das führt dann eben dazu, dass auf eine Art nur noch dringliche und Notfalloperationen, die nicht verschoben werden können, gemacht werden können. Und viele Operationen, die sich verschieben lassen, können jetzt gerade aktuell einfach nicht gemacht werden. Und das trifft Patientinnen und Patienten schon sehr. Und bin ich relativ eng dran und mitten in der Situation im Moment, ja.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und sag mal, was macht die Arbeit auf dem dritte Covid-Intensivstation so anstrengend? Ist das eine andere Arbeit als auf der anderen Intensivstation, auf der du normalerweise arbeitest?
Ja, absolut. Also zum einen haben die Patientinnen und Patienten eben ganz andere Probleme. Also wir betreuen dort eben entweder chirurgische Patientinnen und Patienten, die zusätzlich noch eine Covid-Infektion on top haben, also zum Beispiel welche, die schon auf der Normalstation behandelt wurden und bei denen dort eben eine Covid-Infektion zum Beispiel im Rahmen eines Ausbruchs festgestellt wurde. Oder eben, und das ist jetzt zunehmend, Patientinnen und Patienten, die gar nicht operiert wurden, die gar keine chirurgische Verletzung oder Erkrankung haben, die einfach nur sozusagen das Problem der Covid-Infektion haben. Und da steht eben das Atemwegsproblem im Vordergrund. Wir haben viele beatmete Patientinnen und Patienten, die eben intubiert sind. Das ist mitunter eine komplett andere Medizin als das, was wir auf dem Rest der Intensivstation machen, wo die Patienten respiratorisch, also von der Lunge her, kein Problem haben oder kein vordergründiges Problem, sondern wo eher die Problematik im Bauchraum im Vordergrund steht oder eben die Problematik an den Extremitäten oder dort, wo eben Knochen gebrochen sind oder eben bei neurochirurgischen Patienten die neurochirurgische Problematik am Kopf. Genau, und da unterscheidet sich natürlich die Versorgung auch sehr. Und du hast jetzt gefragt, was das Ganze so anstrengend macht. Zum einen ist das einfach körperlich wirklich anstrengend, wenn man diese Patienten in Bauchlagerung drehen muss. Also das ging ja jetzt auch schon durch die Medien, das wissen wahrscheinlich die meisten, dass man bei den Intubierten, also bei den Covid-Patienten, die sehr, sehr schwer erkrankt sind, die eine sehr große Atemwegsproblematik haben oder die ja eine Lungenproblematik haben, dass man dadurch diese Bauchlagerung eine Verbesserung erzielen kann. Und das läuft so ab, dass man die Patientinnen und Patienten eben zweimal täglich wenden muss, einmal auf den Rücken und einmal auf den Bauch. Und bei, ja, insbesondere bei Übergewichtigen ist das sehr, sehr schwierig. Da braucht man 3, 4, 5 Leute, die das machen. Man muss dafür sorgen, dass der Tubus, also der Beatmungsschlauch, nicht aus dem Mund rutscht während dieses Manövers. Das ist ja einfach, das beansprucht sehr viel Personal, das beansprucht körperliche Kapazitäten. Das ist auf die Art sehr anstrengend. Dann ist das natürlich auch anstrengend, weil man sich einfach für jeden Patientenkontakt in Schale werfen muss. Also wir tragen FFP3-Masken, wir tragen quasi so Ganzkörperschutz, wir haben eine Haube auf. Es gibt auch diese Helme mit so einer Belüftung, die Frischluftzufuhr gewährleistet für die Pflegenden und für die Ärztinnen und Ärzte. Und da muss sich eben das medizinische Personal einkleiden. Die Patientinnen und Patienten haben auch spezielle Probleme. Also zum einen begünstigt die Covid-Infektion Thrombosen, also im Prinzip Blutgerinnsel, die dann zu Problemen führen, also zum Beispiel zu Lungenembolien in der Folge. Und zum anderen haben die Patientinnen und Patienten nach einer Covid-Infektion auch oder im Rahmen einer Covid-Infektion auch eine erhöhte Blutungsneigung. Das bedeutet, dass sich zum Teil Einblutungen bilden im Gewebe oder im Bauchraum. Gehen viele, viele Probleme mit einher. Das ist wirklich eine große Beanspruchung für das Gesundheitssystem und ein großer Aufwand, der sich, das muss man sagen, in aller Regel durch eine Impfung also das Risiko für so einen Verlauf und das Risiko, das Gesundheitssystem auf diese Art zu beanspruchen, lässt sich auf jeden Fall durch eine Impfung deutlich reduzieren. Und genau, das sehen wir auch auf der ITS. Also wir haben ungefähr 10% geimpfte Patientinnen und Patienten. Von meiner Seite aus kann ich nur sagen, eine ganz klare Impfempfehlung. Die Impfung ist sehr sicher. Die Impfung hat kaum nennenswerte Nebenwirkungen. Das gilt übrigens auch für Kinderimpfung. Da gibt es jetzt auch schon große Studien aus Israel. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Und das ist aktuell das Beste, was wir einfach tun können für das Gesundheitssystem, um die Last insgesamt zu verringern. Also natürlich kann man auch Kontakte reduzieren, das hilft noch zusätzlich on top, aber am Ende wird es zu einer Durchseuchung kommen auf eine Art oder zu einer flächendeckenden Immunität. Das ist das, was am Ende dieser Pandemie steht. Und um diese flächendeckende Immunität zu erhalten, ist der einfachste Weg, alle zu impfen. Und genau. Und der erste Schritt dafür ist, denke ich, jetzt auch schon in die Wege geleitet, dass zumindest das medizinische Personal flächendeckend geimpft ist, was meines Erachtens ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist. Da müssen wir als medizinisches Personal einfach auch mit gutem Beispiel vorangehen. Das kann nicht sein, dass da immer noch Ungeimpfte rumlaufen, nach meinem Dafürhalten.
Und jetzt die große Frage, wie kombinierst du das alles? Also wie machst du das gerade jetzt, wo es noch krasser ist?
Du meinst jetzt mit dem Radsport und
ja, genau,
ja. Und allem, genau. Also jetzt gerade ist Winter, da fahre ich sowieso immer weniger Fahrrad. Ich fahre diesen Winter tatsächlich sehr wenig Fahrrad, weil ich im Moment eben in einem Schichtsystem arbeite, das wenig Zeit lässt insgesamt. Und wir sind relativ ausgelastet einfach und da kann ich mich auch nicht ausnehmen. Also ich im Winter ist es schon immer so gewesen, dass ich mehr laufe. Das hatte ich mir aber sowieso auch für diesen Winter überlegt, dass ich mehr laufen möchte. Ich habe mir Anfang des Jahres das Schlüsselbein gebrochen beim Fahrradfahren und das war eben auf glatter Straße. Das ist mir vielleicht auch einfach zu riskant jetzt und deswegen laufe ich jetzt im Moment mehr. Das nimmt einfach weniger Zeit in Anspruch, ist für mich aber auch ein guter Weg, einfach fit zu bleiben. Genau, und ansonsten es ist halt schon so, also für mich ist die Arbeit die ganz klare Priorität. Also ich bin sehr, sehr gerne Ärztin. Ich würde nie erwägen, den Arztberuf aufzugeben, um Fahrradfahren beruflich zu machen oder in irgendeiner Form professionalisiert zu betreiben oder mit Sponsoren zusammenarbeitend mein Geld zu verdienen zum Beispiel. Aber unter meinen Freizeitaktivitäten, also es bleibt auch neben dem Beruf immer noch Zeit, da priorisiere ich eben das Radfahren. Also ich denke, so kann ich das vielleicht ganz gut erklären. Also Radfahren ist halt einfach gerade zwischen Frühling und Herbst eines der Haupthobbys, das ich betreibe. Und also viel arbeiten und viel Radfahren, so ist es.
Aber eine Rolle hast du nicht zu Hause stehen, oder? Oder gehst du auch mal auf die Rolle?
Ich bin erklärter Rollenskeptiker und ich hatte dann nach dem Schlüsselbeinbruch, da hat mir ein Bekannter eine Rolle geliehen für ein paar Monate und da saß ich dann auch mal für 2 Monate immer wieder mal drauf, aber es ist nicht mein Ding, also ich fand's schrecklich, also ich finde Rolle unfassbar langweilig und ich habe das mit Zwift gemacht. Aber das ersetzt halt für mich überhaupt nicht das draußen Radfahren. Also auf der Rolle hat man ungefähr, da erlebe ich ungefähr 10% dessen, was mich sonst aufs Fahrrad treibt oder was mich sonst antreibt auf dem Fahrrad. Also ich mag es einfach draußen in der Natur zu sein. Ich mag frische Luft, ich mag Wetter und all das hat man eben drin nicht.
Passt auch zu einer Frage, ich schmeiße die hier gleich schon mal rein. Tipps fürs Fahren im Winter ist halt dann so ein bisschen, du fährst einfach dann nicht so viel. Wenn du fährst, wie machst du das dann?
Wichtig sind natürlich gute Klamotten. Also das ist irgendwie so eine Anschaffung, da muss man, glaube ich, dann einfach mal die 300, 400 Euro in die Hand nehmen und sich gute Schuhe kaufen, eine gute Hose kaufen und vielleicht noch eine extra warme Jacke oder so. Also ich habe mir auch erst nach dem TCR so Winterklamotten angeschafft. Also das ist jetzt auch erst der dritte Winter, in dem ich wirklich Fahrrad fahre. Schuhe waren für mich echt ein totaler Gamechanger. Also ich habe welche von Physik, dieser Arctica heißen die, glaube ich. Und dann habe ich da nochmal extra Sohlen reingelegt, damit die ein bisschen wärmer sind. Es gibt auch so, also ich habe halt immer so Zehen- und Finger-Frostprobleme. Und es gibt auch so, so Aktivkohlekissen oder so Pads, die halt bei Kontakt mit Sauerstoff eine exotherme Reaktion, wo eine exotherme Reaktion passiert und die deswegen warm werden. Und die kann man sich dann in die Schuhe reinlegen. Die bleiben dann irgendwie 8 Stunden warm. Dann gute Handschuhe. Ich habe viele, viele verschiedene Handschuhe ausprobiert. Und das ist auch, also früher als Kind bin ich mit meiner Familie im Winter immer Ski gefahren. Und da hatte ich auch immer schon das Problem, dass mir die Finger abgefroren sind und die Füße auch. Und ich habe dann so mit der Zeit damals schon beim Skifahren eigentlich rausgefunden, dass bei mir Fäustlinge am besten funktionieren. Also ich habe auch fürs Winterfahrradfahren Fäustlinge meistens. Das ist einfach das, was bei mir am besten funktioniert. Gegebenenfalls noch ein zweites Paar Handschuhe mitschleppen, wenn es regnet oder wenn man weiß, man wird total viel schwitzen an den Händen. Dann kann man natürlich Pausen auch machen. Also wenn man zum Beispiel an einem Restaurant, an einer Tankstelle irgendwo kurz einen Kaffee trinken wollte, dass man da dann die Handschuhe mal auf die Heizung legt kurz, dass die wieder warm werden. Und dann natürlich Tipps fürs Fahren im Winter auch, gutes Licht haben einfach. Also das, was ich da jetzt am Anfang erzählt habe, mit dieser Sturzflucht vor der Polizei in die Rabatte der Dresdner Heide, das ist natürlich nicht empfehlenswert und das mache ich normalerweise auch nicht. Wie gesagt, ich bin fast immer mit dem Dynamo unterwegs und sorge dafür, dass ich gut gesehen werde. Aber das ist einfach total wichtig, weil man fast nur im Dunkeln fährt, im Winter gefühlt. Genau.
Ja, voll die guten Tipps. Winterschuhe, ich habe meine auch damals mal in so einem Sale gekauft und dachte, was für Klopper, aber die waren halt irgendwie 50% runtergesetzt. Die sind halt teuer, ne? Meine sind irgendwie von Specialized, um jetzt einfach noch irgendeine andere Marke zu nennen, damit wir nicht einseitig bleiben. Es gibt auch noch andere Marken, die gute Winterschuhe haben. Und die du genannt hast von Physik, die Arktika, die habe ich mir auch schon angeschaut. Muss man einfach gucken, ne, welche einem da gut passen. Und war wirklich auch für mich ein Game Changer. Sieht halt aus, als hättest du so Botten an den Füßen. Muss man sich dran gewöhnen, aber voll gut. Die Wärmepads kenne ich natürlich auch. Finde ich auch.
Und dann noch Heißgetränke sind natürlich auch was. Also ja. Ich habe so isolierte Flaschen. Ich bin eine große Teetrinkerin und dann kippe ich mir da halt immer warmen Tee rein und der bleibt dann auch warm. Oder ich brühe manchmal sogar den Tee direkt in der Flasche auf und fahre dann los. Und dann weiß ich ja, nach 3 Stunden ist er dann so weit abgekühlt, dass man den einfach trinken kann. Genau.
Was hast du da für welche? Also von welcher Marke?
Wenn du jetzt gerade mal 2 Sekunden hast, dann gucke ich mal gerade, von welcher die ist. Also, die Flaschen hat mir meine Oma irgendwann mal geschenkt. An dieser Stelle danke, Oma. Deboyo Elite steht drauf. Cycling Thermo. Okay. High Performance Thermal Bottle Vacuum Technology steht drauf. Also das ist
alles klar. Also genau. Ich versuche mal die zu finden.
Also ich glaube, da passt so ein Dreiviertel Liter ungefähr rein.
Und die passen auch in die, Trinkflaschenhalter. Ja, das ist ja.
Genau. Die kam auch mit 2 Verschlüssen, 500 Milliliter passt rein. Okay. Die ist so silber, da kamen auch 2 Verschlüsse mit. Also da gibt es einmal so einen Schraubverschluss, der einfach nur zumacht. Und dann gibt es auch noch so einen Trinkaufsatz. Also ich mache meistens nur diesen Schraubverschluss drauf und bleibt dann kurz stehen, eben um zu trinken im Winter.
Ja, da musst du dann anhalten, ne?
Ja. Genau. Ja, aber ich finde eigentlich Fahren im Winter auch zum Teil total schön, weil die Landschaft ganz anders aussieht zum Teil. Und gerade wenn man halt in der Stadt wohnt und dann irgendwie ins Hochland reinfährt, also zum Beispiel in Dresden ist es halt so, Dresden ist so ein bisschen in der Senke und wenn man dann drumherum hochfährt, auch wenn es nur irgendwie 150 Höhenmeter sind oder so, die man höher ist, dann liegt da halt auf einmal Schnee und das ist total cool. Also es gefällt mir total gut. Und natürlich, wenn die Straßen nass sind oder auch ein bisschen Schnee liegt, Schutzbleche. Also ich habe tatsächlich ein Winterrad, wo Schutzbleche dran sind. Also das Winterrad zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass halt ja, diverse Montagestellen sind, wo man halt Schutzbleche fest montieren kann. Und das habe ich halt, genau. Also das hilft einfach dabei, dass man nicht komplett eingesudelt wird und nicht jedes ja. Mal alles putzen muss. Ja.
Ganz genau. Und vor allem auch am Vorderrad, weil das ist quasi das Rad, was einem den ganzen Modder oder was da auch so rumliegt und die Nässe wirklich direkt in die Schuhe katapultiert. Also gerade auch vorne. Man denkt immer erstmal an hinten und da gibt's ja auch viele Möglichkeiten mit so schnellen Lösungen wie Ansteck, Airsaver oder ne, Fenderbänder. Aber die richtigen Schutzbleche, die es übrigens auch in Ansteckvariationen gibt, die so richtig einmal schön ums Rad rumgehen, das sind immer noch die besten.
Ja, genau. Also ich
sieht auch man dann immer bei den Randonneuren und Randonneurinnen. Ja.
Ja. Ja, genau. Also das ist dann gerade fürs Fahren in der Gruppe einfach ja. eine gute Sache. Das, also.
Genau. Für den Hintermensch ist das besonders. Ich habe immer geguckt, hinter wem ich fahre. So.
Ja, klar. Ja, absolut.
Kann einen riesen Unterschied machen. Entweder du siehst danach aus, als hättest du dein Gesicht einmal in eine Matschpfütze gesteckt. Mm. Ja, also ne, aus Solidarität bitte Schutzbleche. Genau. Es ist auf jeden Fall total hilfreich. Genau, dann sagtest du ja, dass ein gutes Winteroutfit, gebe ich dir auch total recht, wenn man nun am Anfang vielleicht nicht das nötige Kleingeld hat. Also ich habe am Anfang tatsächlich eine Sommerbib, dann so eine Laufhose, die ich noch hatte, drüber. Und wenn es ganz kalt war, einfach eine Regenhose drüber gezogen. Und ich muss sagen, also gerade dieses Schichtprinzip, weil du dir dann auch Luft zwischen den Schichten hast, das hält halt richtig warm. So, ne, wenn du nicht gerade, also ist natürlich auch schön, eine gute Regenhose zu haben, wenn man die gerade da hat, kann man die gut benutzen.
Ja.
Ich hoffe, Pauline, deine Frage ist hiermit beantwortet. Ich tease auch nochmal, dass heute, wenn dieser Podcast erscheint, der große Pee-Friendly Winter-Bib-Test auf The Women All Right erscheint. Wir haben 10 Hosen getestet. Fiona, wir haben da eben ja schon kurz drüber gesprochen. 10 Pee-Friendly Hosen, nämlich Hosen mit einer eingebauten Möglichkeit für die Biopause. Warum ist das so wichtig? Weil es geht schneller. Du hast damals ja beim TCA sogar eine Hose ohne Träger gewählt, damit es schnell ging. Ne? Mittlerweile gibt es viele Hosen, auch Sommerhosen, die eben das auch mit Trägern erlauben, mal eben in der Hocke sich zu entlasten. Ja.
Man merkt, dass du schon öfters darüber gesprochen hast, Johanna.
Ja, so vor allen Dingen habe ich darüber geschrieben.
Schöne Begriffe. Ja, das sind viele schöne Begriffe, wie du da jetzt für das Geschäft auf Lager hast. Sehr gut. Ja, wir hatten vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dass das mit den, also ich bin tatsächlich sehr lange nur mit Hosen ohne Träger gefahren, weil ich einfach schnell aufs Klo gehen können wollte. Und das war mir gar nicht so bewusst, dass das normal ist oder dass die meisten Leute eben mit Trägern fahren. Und da war mir dann echt überhaupt nicht klar, wie die Frauen das veranstalten. Also auch die Männer ehrlicherweise nicht, weil die ja auch mal groß müssen. Ja. Und da geht das ja jetzt auch nicht irgendwie leichter bei Männern als bei Frauen, zumindest nach meinem anatomischen Wissen.
Es kommt nur nicht so häufig vor, ne? Das ist halt der Unterschied.
Klar, man muss halt jetzt, ja, also das ist, jedenfalls habe ich aus diesem Grund tatsächlich am Anfang nur Hosen ohne Träger gehabt. Und dann habe ich irgendwann mal eine Hose mit Trägern ausprobiert und das hat dann auch funktioniert. Das war halt eine von 7-Mesh, die man so runterziehen kann, ohne dass man damit Probleme hat. Und das ist mir zumindest total wichtig. Aber das mit den Hosen ohne Träger funktioniert halt wahrscheinlich auch einfach nur, wenn man eine gewisse Körperform hat. Also ich kann mir vorstellen, dass da Leute mit einem eher schmaleren Becken eher Probleme haben zum Beispiel und dass es deswegen auch wenige Männerhosen ohne Träger gibt vielleicht.
Es ist einfach so, den meisten Menschen passt die Hose besser und ist auch für die Gesamtperformance angenehmer. Das geht ja auch manchmal um Kompression noch so, wenn sie Träger hat.
Ja, wobei bei Hosen natürlich auch immer noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Also ich meine, das Polster ist halt total wichtig und wenn man damit nicht klarkommt, dann bringen auch dehnbare Träger oder irgendwelche Schnallen zum einfachen Öffnen des hinteren Teils der Hose einem nichts. Das Polster muss halt sitzen und leider, glaube ich, kommt man beim Hosen kaufen oder Hosen anprobieren nicht so richtig ums Ausprobieren rum, dass man auch mal eine Hose hat, die einem halt überhaupt nicht passt. Also ich hatte auch schon bestimmt 4, 5 Hosen, die ich einfach dann irgendwann verschenkt habe, weil die mir nicht gepasst haben vom Polster her. Ja. Ich glaube, da hilft's aber, wenn man sich eben mit Freunden und Bekannten, die auch auf dem Rad sitzen, austauschen kann und sich einfach mal deren Hosen zeigen lässt, damit man weiß, wie sieht ein Polster aus, das Hersteller XY produziert. Ja. Und könnte mir das liegen, könnte das funktionieren bei mir. Ja.
Bei uns im Artikel gibt es dann ein PDF zum Runterladen. Da haben wir alle Polsterhersteller aufgezählt und die verschiedenen Varianten. Das heißt, man kann dann nachher auch gucken, oh, ich komme mit dem Polster zurecht. Wo ist das denn überall vernäht? So, weil das schreiben die Hersteller auch nicht unbedingt dazu zu den Hosen, sondern das musst du reingucken und gucken, welche könnte das sein. Das ist dann so, oft ist es, gibt einen Hersteller, der sehr groß ist, und es gibt dann halt so ein paar, die noch woanders bestellen. Also ja, dann kommt es auch noch auf den Sattel drauf an, den du fährst, oder die, weiß ich, die Einstellung auf deinem Rad und so weiter. Naja, genau. Aber gut, wichtiges Thema, aber auch nicht unser Hauptthema heute. Ich bin da nur so drin gerade, und wir hatten eben darüber gesprochen, ne? Das ist das, dass wir das gerade machen, weil mich das gerade dazu zwingt, eben jeden Tag aufs Rad zu steigen und eben eine neue Hose zu testen. Und wir haben die ja auch im Langzeittest, also die werden ja auch nicht nur einmal gefahren. Und ja, auf jeden Fall eine super Sache. Genau. Ja, Fiona, du bist dieses Jahr ein großes Event mitgefahren, den Two Volcano Sprint.
Und die Elbspitze bin ich noch gefahren.
Die Elbspitze. Stimmt. Die war ja auch noch. Da haben wir ja letztes Mal auch ausführlich drüber gesprochen.
Ja.
Ja, war die gut? Wie war's? Warst du wieder die einzige Frau, oder?
Ja, leider. Also ich wünschte, es wäre anders. Und ich hatte auch gehofft, dass ich da jetzt vielleicht durch den Podcast letztes Jahr vielleicht Frauen angesprochen gefühlt haben. Aber
ich weiß es nicht, ob es Werbung oder Anti-Werbung war.
Naja, an sich, also es ist halt ein bisschen ein anderes Event als diese self-supported Ultra-Rennen, über die sonst, glaube ich, in deinem Podcast relativ viel auch gesprochen wird. Also es ist halt nicht self-supported, die Elbspitze. Und was ich aber total toll finde an der Elbspitze, ist halt, dass es eine Community drumherum gibt und dass das auch für viele so eine Art Einstiegsdroge ist. Also viele fahren da mit, und das ist die erste Langstrecke überhaupt. Also wenn man das noch nie gemacht hat, gibt es da auch gute Möglichkeiten, in Dresden eben Vorbereitungstouren zu fahren. Es gibt jedes Jahr da 5 Touren, die quasi in ansteigender Schwierigkeit zwischen März und ja der Elbspitze, also Ende Juli, Juni, Anfang Juli, an den Wochenenden immer durchgeführt werden. Also die erste Tour ist ja traditionell so ein bisschen eine flachere Tour, die aber sehr schnell gefahren wird nach dem Winter, so Mitte März. Die Touren sind, glaube ich, jetzt auch schon auf der Homepage, also die Daten der Touren. Und die 5. Vorbereitungstour ist dann meistens sowas wie 400 Kilometer mit irgendwie 6000 Höhenmetern, sehr anspruchsvoll, wird dann auch schnell gefahren in der Gruppe. Und so nimmt dann eben mit jeder dieser Vorbereitungstouren der Charakter eher den Charakter der Elbspitze an, also eine Gruppenfahrt mit einer Art eingefleischtem Team, und das ist halt einfach eine lustige Truppe. Und wenn man in der Region ist, also in Sachsen oder Thüringen oder Brandenburg, ist das sicher ein Event, das man auch mal ins Auge fassen kann, wenn man ambitioniert Fahrrad fährt. Und das ist echt eine schöne, also eine stimmungsmäßig sehr schöne Veranstaltung, aber natürlich sehr anspruchsvoll. Das haben wir letztes Jahr ja auch schon besprochen, dass vor allem halt für Frauen die Tempohärte ein Problem sein kann, weil man halt dort in der Ebene auch mal locker über 30 fährt. Das ist alles in der Gruppe. Das heißt, man kann Windschatten fahren, man kann sich ein bisschen verstecken. Aber das ist eben eine sehr hohe Intensität, und dann wird eben alle 100 bis 150 Kilometer eine Pause eingelegt von so einer halben bis einer Stunde, bei der der Körper dann auch tendenziell mit Nahrung eher überladen wird und bei der der Körper dann halt auch so ein bisschen runterfährt. Und das ist halt, das ist für mich eine große Schwierigkeit bei dieser Veranstaltung, okay, weil ich halt eigentlich nicht gewöhnt bin, lange Pausen zu machen, sondern eher ein moderateres Tempo zu fahren, aber das dann eben ohne Pause sehr lange durchzuhalten und währenddessen eben zu essen parallel. Und nicht dafür extra Pausen zu machen, den Körper runterzufahren und dann wieder loszuballern. Genau.
Ach, interessant. Und die Option gäbe es aber nicht für dich, ne? Weil wenn du nicht in der Gruppe mitfährst, dann ist man da wahrscheinlich auch schnell raus.
Naja, das ist halt, also das Event funktioniert halt als Gruppenfahrt. Also ja, das ist so gedacht. Okay. Das ist ja extrem familiär organisiert. Also das ist auch von der Teilnehmerzahl her auf, ich glaube, so irgendwas zwischen 30 und 40 gedeckelt. Also und das macht auch deswegen so viel Spaß, weil das eben eine familiäre Atmosphäre ist. Das Begleitungsteam, die fahren da eben mit zwei, drei Kombis mit und versorgen einen, also laden dann Getränke aus an den Pausenorten und dann wird irgendwie morgens zur Frühstückspause Schnitzel angebraten und so. Also es ist einfach extrem familiär. Da gibt's so viele, viele Traditionen und genau, das ist eine schöne Veranstaltung, aber halt schon sehr anspruchsvoll. Und deswegen empfiehlt sich auch, diese Vorbereitungstouren mitzufahren, damit man ungefähr weiß, worauf man sich auch einlässt. Also man sollte halt eine sehr gute Grundfitness haben und auch eine gewisse Bergfestigkeit, weil eben einige Berge in den Weg gelegt werden auf dem Weg in die Alpen. Genau. Vielleicht nochmal für alle, die jetzt das Event überhaupt nicht kennen oder den Podcast letztes Jahr gar nicht gehört haben. Also Elbspitze ist ein Event, das seit ungefähr 10 Jahren stattfindet. Und die Idee ist, jedes Jahr von Dresden aus, also startet immer an der Frauenkirche, zu irgendeinem Alpenziel zu fahren. Und das wechselt jedes Jahr, das Ziel. Also mal in die Dolomiten, der Mangart war auch schon mal Ziel zum Beispiel oder das Stilfser Joch und das eben am Stück. Das ist eine betreute Fahrt. Es gibt am Ende auch so eine Art, es gibt verschiedene Wertungen. Also es wird eher wie so ein Rennen ausgefahren, aber trotzdem halt als Gruppenfahrt. Und zwar gibt es da zum Beispiel eine Bergwertung. Es wird an jedem Anstieg, es werden an jedem Anstieg Punkte vergeben für die ersten, die halt oben sind. Und dann gibt es am Ende halt einen Bergkönig, der halt die Berge am schnellsten hochgeknallt ist. Aber man muss die Berge jetzt auch nicht total irre schnell fahren. Also ein Großteil des Feldes rollt dann einfach die Berge im eigenen Tempo hoch. Und dann gibt es halt ein paar Leute, die sich an jedem Berg kloppen. Genau. Aber das ist natürlich total witzig auch, weil man halt weiß, es gibt Leute, die von Anfang an dieses Risiko eingehen und Körner am Berg verschießen, mit dem Risiko eben, dass man hinten raus ein Problem kriegt bei einer Strecke, die 700 Kilometer lang ist oder so.
Ja.
Und deswegen, das macht die Veranstaltung einfach sehr spannend. Und dann gibt's das rote Trikot, das wird am Ende vergeben für den stärksten Fahrer, also denjenigen, der eben am meisten Führungsarbeit leistet, genau, und sich am meisten in den Dienst der Gruppe stellt, im Wind fährt. Da werden auch Punkte vergeben zwischen jeder Pause und es ist eine echt lustige Veranstaltung und halt ein bisschen anders als so ein Self-Supported-Rennen und meines Erachtens auch anspruchsvoller als die meisten Self-Supported-Rennen, weil man eben ein gewisses Tempo halten muss und wenn man das halt nicht schafft, dann steht einem frei, das eben auf eigene Faust zu Ende zu fahren, aber die Gruppe wartet da jetzt halt nicht großartig, wenn jemand das Tempo über längere Zeit nicht mithalten kann.
Genau, und warum ich eben so scherzhaft Anti-Werbung gesagt habe, ist, dass ich so ein bisschen kritisiert habe, dass das halt wenig inklusiv dann ist, ne? Aber es ist natürlich einfach der Charakter des Events. Also im Grunde, wenn es inklusiver sein sollte, müsste man eben noch eine zweite Gruppe machen, die eben nicht ganz so krasses Grundtempo fährt, was dann tatsächlich, ja, wir wissen ja alle irgendwie, Muskelmasse haben Männer dann meistens eben doch noch ein bisschen mehr. Das spielt am Berg eine Rolle, so, und dass dann eben die zweite Gruppe wahrscheinlich für Frauen dann die richtigere Gruppe wäre. Wobei du natürlich eben auch das Beispiel dafür bist, dass eben auch Frauen ganz vorne mitfahren können. So, ne, das war so ein bisschen die Kritik, die ich daran hatte. Nur lösen kann ich die auch nicht, weil du hast eben erzählt, was es für ein Aufwand ist, dieses Event zu organisieren. Und das ist dann einfach für, das hat eben diesen krassen Charakter und da bleibt es dann auch so, ne?
Das jetzt irgendwie eben, man bräuchte halt so ein zweites Betreuungsteam. Also was man natürlich machen könnte, prinzipiell wäre, dass man sagt, Elbspitze self-supported gibt's. Also man kann prinzipiell auch das Ganze auf eigene Faust fahren und man trifft sich dann am Ziel. Und unter Umständen könnte man sogar schneller fahren, wenn man das Ganze alleine fährt, eben ohne die Pausen, aber halt mit einem niedrigeren Tempo dazwischen. Aber das ist nicht das Ziel dieser Elbspitze. Also das Ziel ist wirklich auch ein bisschen, glaube ich, eine Grenzerfahrung zu ermöglichen und zu gucken, was, ja, also so ein bisschen wirklich an die körperliche Leistungsgrenze zu gehen. Jetzt tatsächlich irgendwie in Watt, also gar nicht mal so die krasse mentale Leistung, wobei man die auch braucht, denke ich. Aber ja, einfach, dass man auch wirklich leistungsmäßig da an die Grenzen kommt, das ist schon das Ziel. Und die Elbspitze ist für mich ein anstrengendes Event, weil ich halt einfach weiß, dass dieses Tempo, das dort gefahren wird, über meinem Komforttempo liegt. Und das mit dem ganz vorne Mitfahren, also bei der Elbspitze ist das unrealistisch für mich. Da hier in Dresden haben wir eine enorme Leistungsdichte bei beiden Geschlechtern. Aber es sind halt auch sehr, sehr viele starke Langstreckenfahrer dabei, die bei der Elbspitze mitfahren und da habe ich keine Chance auf so einer Strecke bei so einer Art von Event, wo es auf Tempohärte ankommt am Ende, über eine relativ kurze Strecke in Langstreckendimensionen gedacht sozusagen. Aber genau, also das ist kein Event, das mir ganz besonders liegt. Zum einen eben wegen dieser Pausenstrategie. Und zum anderen, weil es eben bei diesen Bergwertungen auf Tempohärte ankommt. Also, oder auf kurze Bergsprints am Ende. Da kann ich gegen sehr starke männliche Bergfahrer nicht ankommen. Das ist unrealistisch.
Ich würde da gern mal bei Vergleichen bleiben. Ich bin ja eigentlich nicht so die Freundin von Vergleichen, aber Rennen vergleichen finde ich super. Also ich bin nicht die Freundin davon, sich selber mit Menschen dauernd vergleichen zu müssen. So, das gesagt, muss ich ja auch als Mentalcoachin hier mal sagen, ne? Aber wir sind bei Vergleichen und du bist vor 2019 auf jeden Fall, das ist ja schon über 2 Jahre, ne? 2,5 fast. Oh Gott, ja, die Zeit vergeht. Das Transcontinental Race mitgefahren, das seitdem auch nicht mehr stattgefunden hat. Hoffentlich nächstes Jahr. Alle Daumen, die ich habe, sind gedrückt. Ich freue mich schon total darauf, dort zu watchen. Nicht mitzufahren, aber dort zu watchen und irgendwie beteiligt zu sein. Und jetzt bist du da auch den Two Volcano Sprint mitgefahren. Und die sind ja unterschiedlich lang. Und da würde mich interessieren, wie du zu den beiden Rennen stehst. Wir alle wissen, das TCA hast du gewonnen. Das waren circa 4000 Kilometer. Two Volcano Sprint bist du Achte geworden. Ich mich da richtig? Ja. Genau. Ja, wie vergleichst du die beiden Rennen? Also welches ist härter? Was liegt dir da mehr? Das würde mich mal interessieren, weil der Two Volcano Sprint ja ein Sprint ist und nur knapp über 1000 Kilometer hat.
Ja, genau. Also der Vergleich, das muss ich jetzt natürlich, bevor ich da irgendwelche Aussagen treffe, der Vergleich beruht auf zwei Rennen, also zwei einzelnen Rennen, also einem TCR, das ich gefahren bin, und einem Two Volcano Sprint. Das heißt, ich kann da jetzt wahrscheinlich keine ganz generellen Aussagen machen und das ist alles eine persönliche, ein persönliches Erlebnis, von dem ich da jetzt berichte. Also für mich war ganz klar der Two Volcano Sprint das härtere Rennen. Vielleicht ganz kurz nochmal, um die Daten zu vergleichen. Also beim TCR im Juli 2019 bin ich etwas über 4.100 Kilometern gefahren mit etwas über 40.000 Höhenmetern. Also es sind ungefähr 1.000 Höhenmeter pro 100 Kilometer gewesen. Allerdings sehr ungleich verteilt. Also es gab flache Abschnitte und sehr bergige Abschnitte. Und das bin ich in etwas über 10 Tagen gefahren, also knapp 400 Kilometer am Tag, ungefähr grob über den Daumen. Da ist der Two Volcano Sprint, 1200 Kilometer knapp, ich glaube 1170 etwa, 26.000 Höhenmeter. Also das muss man sich eben auf der Zunge zergehen lassen. Der hat
das ist das Doppelte, ne?
Mehr als doppelt so viele Höhenmeter pro Kilometer wie das Transcontinental Race und ist damit ein ganz klares Bergrennen. Die Distanz unterscheidet sich aber auch eben sehr stark. Also 4.000 Kilometer beim Transcontinental Race zu knapp 1.200 und das ist schon die längste der drei Versionen, die bis jetzt stattgefunden hat, beim Two Volcano Sprint. Und für mich war beim Two Volcano Sprint von Anfang an ganz klar, dass ich dieses Rennen nicht werde gewinnen können. Zum einen, weil das ein kurzes Rennen ist, in Ultradimensionen gesprochen. Das war mir klar, dass dieses Rennen für den Sieger in 2 bis 3 Tagen über die Bühne gehen wird. Also 2 Nächte und 3 Tage. Der Start war bei dem Two Volcano Sprint früh morgens um 5 Uhr. Das bedeutet, man hat dann sozusagen danach einen ganzen Tag, eine Nacht, den zweiten Tag, zweite Nacht und den dritten Tag. Und das wusste ich, das wird den ersten reichen, im Prinzip 3 Tage und 2 Nächte zu fahren. Und so war es am Ende auch. Also und dann eventuell eben noch in die dritte Nacht rein. Und mir war klar, dass ich nicht 2 Nächte am Stück durchmachen möchte oder durchmachen kann auch, ehrlich gesagt. Also ich kam da raus, wir haben ja schon drüber gesprochen, ich bin voll berufstätig, ich arbeite im Moment auf der Intensivstation, wir haben dort 12-Stunden-Schichten und ich hatte eben eine Reihe an Nachtschichten hintereinander weg davor, also viele Nachtschichten am Stück und bin dann am nächsten Tag nach Italien geflogen und bin dann dort dieses Rennen gefahren. Also ich hatte insgesamt 2 Nächte sozusagen, um mich zu akklimatisieren. Das war wenig und mir war klar, dass ich da mit einem gewissen Schlafdefizit reingehen werde in dieses Rennen. Und zum Zweiten ist mir auch meine Sicherheit sehr, sehr wichtig und ich weiß, dass ich eine Nacht sehr gut durchfahren kann, 2 Nächte nicht gut. Und da war mir klar, ich werde halt einfach schlafen bei diesem Rennen. Ich werde das nicht mit Powernaps managen können, dieses ganze Rennen. Und dementsprechend habe ich dann auch 2x2 Stunden geschlafen bei dem Rennen. Das ist natürlich immer noch irre wenig, wenn man das sich mal auf der Zunge zergehen lässt, dass ich irgendwie in diesen, ich glaube 76 Stunden oder so habe ich gebraucht, am Ende eben, 74 Stunden habe ich gehört, ziemlich genau, dass ich in diesen 74 Stunden halt 4 Stunden geschlafen habe, mehr nicht. Das ist schon irre wenig oder für meine Verhältnisse echt auch wenig. Aber der Andrew Phillips, der halt gewonnen hat, der hat gar nicht geschlafen. Also der ist, glaube ich, einmal 20 Minuten Powernap gemacht und das wusste ich, dass ich das nicht hinkriege. Andrew ist zusätzlich auch noch ein Stückchen schneller gefahren als ich. Das, war mir aber auch auf eine Art total bewusst. Also 3 Tage ist eher ein kurzes Rennen in der Ultraszene. Mich hat der Two Volcano Sprint auf jeden Fall wesentlich mehr an meine körperlichen Grenzen gebracht als das Transcontinental Race. Also der Two Volcano Sprint ist eine ganz andere Art von Fahrradfahren als das Transcontinental Race. Beim Transcontinental Race geht's um die Distanz, denke ich, in erster Linie. Oder so verstehe ich das Rennen. Es geht darum, dass man verschiedene Landschaften sieht, verschiedene Länder, dass man einen kompletten Kontinent eben von A nach B bereist auf eine Art oder befährt. Beim Two Volcano Sprint ist ganz klar die Strecke so gemacht, dass die Steigung maximiert wird. Also es geht wirklich nur bergauf und bergab bei diesem Rennen. Das fängt an, man fährt als allererstes einen Vulkan hoch. Also in diesem Jahr war das der Ätna. Und es geht einfach nur bergauf und bergab. Das muss einem vorher bewusst sein, wenn man sich für dieses Rennen anmeldet. Das hat nichts mit Rollern zu tun, dieses Rennen. Also das ist wirklich nur Steigung, entweder halt hoch oder runter. Es gab ein Flachstück, das war bei den Tempeln von Paestum dieses Jahr. Und das bin ich nachts gefahren und das war auch auf eine Art anstrengend, weil man da halt wach bleiben muss dann in so einem Flachstück. In so einem Flachabschnitt. Und ich finde beide Rennen oder ich habe beide Rennen als extrem gut organisiert erlebt. Also das ist gleich bei beiden Rennen, wenn ich die vergleiche.
Übrigens beides Frauen, die organisieren, mit Unterstützung natürlich mittlerweile auch Anna Heslock hat ja ein Team um sich und Juliana Buring ist ja die erste Finisherin eines Transcontinental Races damals. Die ist die Organisatorin vom Two Volcano Sprint.
Genau, die wird von ihrem Mann auch unterstützt und ich glaube, ihre Schwester war auch dabei und dann noch ein paar Freiwillige.
Eine ganz tolle Fotografin auch.
Genau, wirklich, ja. Wirklich tolle Fotos, die da entstanden sind beim Two Volcano Sprint. Aber wirklich, also beide sind sehr, sehr gut organisiert. Der Two Volcano Sprint ist etwas kleiner als Event oder ist deutlich kleiner als Event. Also es sind so ungefähr 100, 120, 130 Starter im Feld gewesen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und das erlaubt natürlich eine etwas familiärere Atmosphäre. Also da gab es dann quasi eine bei der Registrierung eine Party nachher oder so eine Art Pasta-Party. Aber es gab halt keine Pasta, sondern so lokale Arancini aus Sizilien. Und das war, also es war wirklich total cool, da vorher alle Leute auf einem Fleck zu haben und dann isst man zusammen was. Und auch im Ziel wurde dann so ein richtiges ein richtig tolles Essen organisiert, wo dann alle zusammen letztlich diniert haben mit super Essen. Und in Italien ist Essen natürlich eh auch ein wichtiger Faktor. Ja, also das ist familiärer, es ist ein wirklich tolles Event und die Strecke ist, ich glaube, es ist von der Strecke her vorgegeben beim Two Volcano Sprint, sonst würde auch niemand eine so bergige Strecke fahren, wenn es nur von A nach B ginge. Es gibt auch keine Checkpoints, das ist vielleicht auch noch so im Vergleich interessant. Beim Transcontinental Race ist hingegen ja die meiste Strecke selbst, also der große Teil der Strecke selbst gewählt zwischen Checkpoints.
Stimmt, das ist auch noch ein großer Unterschied. Genau.
Und die Strecke vom Two Volcano Sprint, das war fantastisch, muss man echt sagen. Ich glaube, ich bin selten eine so konsistent schöne Strecke gefahren auf dem Fahrrad wie das. Man muss allerdings da auch wieder sagen, das ist ein Rennen, das im Oktober stattfindet. Und damit hat man halt auch große Teile der Strecke in der Dunkelheit. Wenn man Probleme hat, damit im Dunkeln zu fahren, dann ist das kein schönes Rennen für einen, weil man halt einfach mit 13, 14 Stunden Dunkelheit am Tag klarkommen muss. Und gerade weil das Zeitlimit eben auch relativ eng gesetzt ist, also man hat, ich glaube, 5 Tage waren es dieses Jahr, um dieses Rennen zu finishen und dann ist die Party, was natürlich bei 1200 extrem bergigen Kilometern echt ein Problem ist. Also man muss mal überlegen, man muss bei diesem Rennen, um da rechtzeitig ins Ziel zu kommen, über 200 Kilometer mit rund 5000 Höhenmetern 5 Tage am Stück fahren. Das ist wirklich sehr anspruchsvoll. Genau.
Ja, zum Vergleich beim Transcontinental Race, zumindest in unserem Jahr, aber das ähnelt sich ja immer so ein bisschen, waren es 260 Kilometer pro Tag, um zur Finisher-Party da zu sein, oder 250 sogar nur.
Und 2500 Höhenmetern.
Genau. Also die Hälfte.
Also der Two Volcano Sprint ist auf jeden Fall, ist natürlich kürzer, aber das trügt, also es ist ein sehr, sehr hartes Rennen. Und ich bin das Rennen auch, also wirklich an meinem Anschlag gefahren, muss ich sagen. Also es war ein sehr, sehr starkes Starterfeld. Also da waren viele große Namen angemeldet dieses Jahr. Also Ulrich Bartholmös, Sofiane Sehili, Omar Di Felice, Fanny Bonsusson, da waren einfach viele, viele, viele große Namen, viele sehr starke Leute im Feld. Und ich meine, wenn ich mich für ein Rennen anmelde, dann möchte ich das auch als Rennen fahren. Und dementsprechend bin ich da auch relativ, für meine Verhältnisse sehr in die Vollen gegangen und bin auch echt an meine körperlichen Grenzen gegangen. Mehr hätte ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht bringen können auf dem Fahrrad. Ich war auch dann ordentlich zerstört im Ziel, also mir ging es echt für ein paar Tage nicht so toll, muss ich sagen, und das war echt eine Grenze, die eher unangenehm zu spüren war, muss ich sagen. Also ich hatte dann auch nachher nicht das Gefühl, ich habe jetzt irgendwie meine Grenzen ausgedehnt und es ist ein erhabenes Gefühl, sondern es war eher, ich habe mich komplett zerstört und mir geht's richtig schlecht. Und ich bin immer noch so ein bisschen ambivalent, was dieses Rennen angeht. Das ist jetzt 2 Monate her. Ja, also auf eine Art ein unheimlich schönes Rennen, toll organisiert, schöne, also nette Stimmung am Start auch und nette Organisation, aber am Ende war es, ja, also ich glaube, dieses Gefühl im Ziel eines Rennens möchte ich nicht nochmal, also dieses Gefühl wirklich maximaler körperlicher Zerstörung, das hatte ich so noch nie in meinem Leben gehabt und das ist auch etwas, was ich eigentlich nicht nochmal möchte. Also ich bin da wirklich extrem weit gegangen und ja, ich bin nicht auf eine Art riskant gefahren, aber ich hatte sehr, sehr starke Knieschmerzen. Hatte große Sitzprobleme, muss man sagen, weil ich auch viel auf dem Auflieger fahre natürlich. Oder was heißt natürlich, also ich fahre einfach viel auf dem Auflieger, um meine Hände zu schonen. Der Asphalt in Italien, das ist ja alles Süditalien, ist zum Teil sehr schlecht. Und es ist auch, das muss man auch als Unterschied noch nennen, es ist ein Mixed-Terrain-Rennen, ganz klar. Also es ist kein Straßenrennen, der Tuvolcano Sprint. Also es sind rund, also ich würde mal schätzen, zwischen 10% und 20% Gravel bei dem Rennen. Ach. Und so zum Teil halt auch, ja, genau, das war auch was ich nicht so erwartet habe und was mich dann so ein bisschen, wie gesagt, ich bin nicht der größte Gravel-Fan, was mich dann auch ein bisschen überrascht hat auf eine Art, nicht unbedingt angenehm. Und ja, also das ist dann, also es war für mich dann schon irgendwie auch auf eine Art ein bisschen ein Kampf, wenn man dann auf einmal nachts um 2, kurz nach dem Aufstehen, nach 2 Stunden Schlaf, so... Ja, einen Wanderweg hochschiebt letztlich, auf dem irgendwie 30 Zentimeter große Felsbrocken rumliegen. Ja. Wenig später wurde dieses, ja, dieses Gefühl der maximalen Erschöpfung dann wieder ausgeglichen, dadurch, dass ich ein Stachelschwein gesehen habe in der Abfahrt runter. Das war fantastisch. Und dann, wow. Ja, aber dann kriegt man auf einmal so Gedanken wie, was, wenn ich jetzt mit dem Stachelschwein kollidiert wäre in der Abfahrt, hätte ich dann Platten gehabt oder
Platten wäre dann ja noch das Wenigste, ne? Sorry, aber
Kollision. Naja, ich weiß nicht.
Gleich ein Wildschweine hier wie Anna.
Der, ja. Nee, also ein Stachelschwein, das ist gar nicht so groß. Ich hatte noch nie ein Stachelschwein gesehen vorher, aber es ist so ungefähr, ja, vielleicht so 40 Zentimeter groß, würde ich schätzen. Also ein kleines Tier. Das hat mich dann kurz angeguckt und ist dann runtergewackelt von der Straße, aber es war also schönes Erlebnis. Genau, ja, also ich glaube, man muss halt, wenn man sich für den Tuvolcano Sprint anmeldet, einfach ganz klar wissen, was einen dort erwartet. Also und das ist echt schwere körperliche Arbeit, dieses Rennen. Das Transcontinental Race ist halt dagegen eher ja eine lange moderate Belastung und natürlich auch an einem gewissen Punkt der Umgang mit Schmerzen, aber das ja, ging für mich nicht so stark an die Grenze wie der Tuvolcano Sprint dieses Jahr.
Ich find das super spannend, dass du das so erzählst, weil beim Transcontinental habe ich auch das Gefühl, du musst ja auch so ein bisschen für dich sorgen in dem Rennen, damit du eben die lange Distanz auch überstehst. Ne? Also auch mental, physisch, du darfst dich da gar nicht so zerstören, während das beim Tuvolcano Sprint so klingt, als ob du wirklich von Anfang an, eben weil die Zeit nur so kurz ist, volle Belastung hast, um vorne mitzufahren.
Und bei dem Tuvolcano Sprint fallen halt auch so ein paar Komponenten im aktuellen Konzept raus, die mir sehr viel Spaß machen und die mir auch gut liegen. Also gerade zum Beispiel die Routenplanung ist für mich halt eine total tolle Beschäftigung. Ich liebe Karten und das fiel halt da jetzt weg. Und eine Sache, bei der ich eben auch relativ stark bin, ist, denke ich, Pausen kurz zu halten und effizient zu sein insgesamt. Und auch das ist natürlich bei so einem kürzeren Rennen, hat einen etwas geringeren Stellenwert als ja die körperliche Leistungsfähigkeit.
Ja.
Genau.
Ja, dann hast du auch im Grunde schon eine Frage beantwortet, die ich dir jetzt, ich stelle sie dir trotzdem noch, welche Art von Renntyp du denn am liebsten fährst? Wir haben jetzt ja die Elbspitze, hast du ja gesagt, das ist ja eben nochmal was ganz anderes, weil es supported ist, dann den Tuvolcano Sprint und dann das Transcontinental Race. So, wo schlägt denn dein Herz dann am meisten für?
Ja, am Ende selbst geplante lange Touren. Also es muss noch nicht mal Rennen sein. Ich habe im Mai, als das Race Through Poland abgesagt wurde, auch eine total tolle Tour durch Südpolen und die Slowakei gemacht. Das war auch fantastisch. Das ist auch was, wofür mein Herz irgendwo schlägt. Also es geht mir beim Fahrradfahren nicht unbedingt nur um das Kompetitive. Es muss nicht immer ein Rennen sein für mich. Ich genieße einfach diese langen Strecken und zu merken, abends ist man woanders als morgens. Dafür schlägt mein Herz. Wenn ich jetzt eins dieser Formate nennen müsste oder ein Rennen herausheben müsste, bei dem ich bis jetzt teilgenommen habe, dann wäre das auf jeden Fall eins der Rennen mit selbstgeplanter Strecke. Ich finde weiterhin, dass die Swiss Ultra Cycling Challenge, bei der ich letztes Jahr mitgefahren bin, ein tolles Rennen, also ein tolles Konzept und auch sehr, sehr schön familiär organisiert. Das vielleicht nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung, da ist die Aufgabe letztlich vor allem eine Routenplanungsaufgabe. Also bei der ersten Version letztes Jahr, die ich mitgefahren bin, war die Idee, man hat Postkarten, einen für jeden Schweizer Kanton, und dann gilt es eben durch die 26 Kantone zu fahren und die jeweilige Postkarte aus dem Kanton dort einzuwerfen in den Briefkasten. Und man muss eben eine Route finden, die durch alle Kantone geht und die so kurz wie möglich ist. Und Ziel ist in Bern. Und Start ist eben, wo immer man den Start hinlegt, an einem Bahnhof. Und das fand ich vom Konzept her unheimlich kreativ. So ein Rennen gibt's auch noch nicht. Und also auf jeden Fall ein Rennen mit selbstgeplanter Route. Der Punkt bei dem Transcontinental Race ist, es ist halt ein extrem langes Rennen. Und durch diese Länge zerstört man den Körper auch ganz schön. Und das führt halt dann auch dazu, dass man für längere Zeit einfach schwächer ist und der Körper das erstmal noch verarbeiten muss und sich erholen muss. Also ich erinnere mich, dass nach dem Transcontinental Race ich wirklich für eine gewisse Zeit relativ infektanfällig war und dass ich da auch zum Teil einfach an kleinsten Anstiegen gekämpft habe, die ich vorher einfach weggedrückt habe, und dann war das auf einmal anstrengend, und da merkt man schon, dass so ein Rennen den Körper ganz schön schlaucht, auch für Monate. Genau. Deswegen, also ich finde es eigentlich, also ich meine, ich fahre nicht Fahrrad, wie gesagt, mein Ziel beim Fahrradfahren ist nicht, mich maximal zu zerstören, und mein Ziel ist auch nicht, maximale körperliche Schmerzen zu ertragen. Das ist nicht mein absolutes Fable, aber mir geht es vor allem eben um das Erleben und um das Erfahren von anderen Ländern, und das bekommt man, finde ich, schön bei diesen Rennen auch mit, aber vielleicht fast noch ein bisschen schöner, wenn man das nicht im Rahmen von Rennen macht, sondern einfach sich eine Route plant. Und da fahre ich dann auch 300, 350, vielleicht auch mal 400 Kilometer am Tag, aber schlafe dann halt nachher eben nicht in der Rabatte, sondern im Hotel vielleicht, und setze mich auch kurz mal in ein Restaurant oder in ein Café. Und das muss nicht immer ein Rennen sein. Mir geht's persönlich vor allem um die Länder und um die Kulturen und um das Draußen und aktiv sein und Wetter erleben, kleines Abenteuer haben. Also ja, darum geht's mir.
Hast du da ein bestimmtes Land im Kopf, wenn du davon erzählst? Gibt's da so ein Wunschziel oder eine Wunschgegend, in der du mal fahren würdest?
Vieles. Also nächstes Jahr ist ja die Strecke des Transcontinental Race für nächstes Jahr wurde ja jetzt vor einem Monat ungefähr bekannt gegeben, und Montenegro ist ein Checkpoint, der dritte Checkpoint ist in Montenegro, und da freue ich mich unheimlich drauf. Serbien soll auch, es ist auch unheimlich schön, das war beim TCR auch schon schön beim letzten Mal. Bosnien soll unheimlich toll sein. Also der Balkan interessiert mich wirklich. Da war ich auch jetzt in vielen Ländern einfach noch nicht. Was einfach nicht so meins ist, ist extrem heißes Klima. Also ich muss sagen, die Rennen in Spanien interessieren mich wirklich eher weniger. Transiberika und Transpyrenees finde ich schon auch ein interessantes Rennen. Und gerade in den Bergen ist es ja auch eher mal kühler. Diese Rennen in der Wüste, das ist sicher nicht meins, weil ich nicht so ein Fan von extrem heißem Klima bin. Genau. Ich würde total gerne mal in Asien fahren. Ich war noch nie mit dem Fahrrad in Asien und genau, also das steht auf jeden Fall auf der Liste und Südamerika würde ich auch sehr gerne mal bereisen. Ja, also ein paar Länder stehen noch auf der Liste. Genau.
Wir haben ja in den letzten beiden Podcast-Episoden auch immer wieder über dein Setup gesprochen, ne? Also das kann man sich auch noch nachhören, die das noch nicht getan haben, wobei die Zahlen sagen, dass ihr alle die Episoden schon gehört habt, aber wer neu ist, lohnt sich auf jeden Fall. Trotz allem würde ich dich gerne mal fragen, ob das irgendwelche Anpassungen gegeben hat. Also gibt es irgendwas in deinem Setup, was sich so über die letzten 2 Jahre dann doch verändert hat, wo du sagst, ja, das ist was, das würde ich jetzt auch gerne nochmal irgendwie teilen mit den HörerInnen, das funktioniert besonders gut irgendwie, ja.
Ja, ja, also wir können ja einfach mal, also ich bin beim Two Volcano Sprint tatsächlich ein anderes Fahrrad gefahren, als ich sonst gefahren bin bis jetzt. Also ich bin bis jetzt ja das Canyon Enduro Race gefahren bei meinen Rennen, also beim Transcontinental Race, und das ist auch das Rad, mit dem ich am allermeisten gefahren bin in den letzten Jahren. Ich habe letztes Jahr durch eine total tolle Kooperation zwischen größeren Herstellern und kleinen lokalen Dresdner Unternehmen, also ein wirklich schönes Cannondale-Rad mit Anbauteilen von Beast Components aus Dresden und zusammengebaut von Lightwolf Studio in Dresden bekommen. Und das ist halt ein Rad, das ganz klar für Berge zusammengeschneidert wurde. Also das ist relativ leicht und hat auch ganz leichte Anbauteile. Und genau, also das ist im Prinzip dafür ausgelegt gewesen. Damit bin ich den Two Volcano Sprint gefahren und auch den die Elbspitzen, beide, also letztes Jahr und dieses Jahr. Das ist ein tolles Rad, aber das würde ich, denke ich, nicht für die Langstrecke empfehlen, also oder für diese Ultra-Langstrecke wie ein Transcontinental Race, oder da würde ich es wahrscheinlich nicht nehmen, weil es dann doch ein bisschen aggressiver ist insgesamt, und weil ich auch also die Sattelstütze ist halt die eher so D-förmig, also die ist nicht rund bei diesem Rad, und das lässt sich ja natürlich auch nicht ändern, weil der Rahmen eben diese Aussparung hat, die nicht rund ist, und die Sattelstütze ist mir ein bisschen zu starr, also da merke ich, dass ich wesentlich mehr Sitzprobleme bekomme als mit dem mit der federnden Sattelstütze auf dem anderen Rad von Canyon, das ich bis jetzt gefahren bin. Und genau, also das ist so ein bisschen eine Erkenntnis, das ist eine Anpassung im Setup, die es gab. Genau, ansonsten bin ich weiterhin mit elektronischer Schaltung unterwegs, Ultegra DI2 fahre ich. Ich habe immer noch die gleiche Übersetzung, also vorne habe ich 50-34er Kettenblätter und hinten habe ich eine 11-34er Kassette. Damit komme ich eigentlich alles hoch. Das funktioniert gut. Also ansonsten ist eigentlich das meiste gleich geblieben. Lichter habe ich von Supernova. Und genau, also über Supernova kam auch eigentlich die Kooperation mit Cannondale und den anderen Herstellern zustande für das andere Rad. Also bei den Lichtern bin ich mit Supernova sehr gut gefahren bis jetzt immer. Und ja, also das sind auch im Prinzip die Firmen, mit denen ich zusammenarbeite. Und dann gibt's beziehungsweise also mit Supernova habe ich eine, was heißt, explizite Kooperation, deren Teile verwende ich im Prinzip. Also da gibt's jetzt auch keinen Vertrag oder so, aber die bekommen von mir Feedback und ich krieg deren Teile. Also das ist eine Win-Win-Situation, denke ich. Genau. Ansonsten habe ich eine ganz tolle neue Oberrohrtasche. Ich weiß nicht, ob wir letztes Jahr auch schon darüber gesprochen haben, von Apidura.
Über die lange?
Also, ja. Genau,
ja,
die lange Oberrohrtasche.
Also, genau.
Genau, die ist jetzt bei mir wirklich fest, fest drin.
Ja.
Die kommt immer mit, die finde ich wirklich spitze. Ja, und dadurch kann ich mir eben die Lenkertasche sparen. Ja, so ist
mit
es.
Mit wie viel Gepäck, also was wiegt dein Gepäck? Hast du das mal gewogen?
Gewogen,
weil du fährst ja sehr leicht, ne?
Also, ja, genau. Also ich fahre meistens mit der Sattelstützentasche von Apidura und der Oberrohrtasche von Apidura. Das sind dann insgesamt so, ja, das ja maximal 10 Liter Gepäck. Ja. Ich denke, dass ich damit unter 5-6 Kilo unterwegs bin an Gepäck. Ja, also mit Sicherheit deutlich unter 5, also wahrscheinlich um die 3 Kilo Gepäck, würde ich schätzen. Genau. Ich überlege gerade, nee, gewogen habe ich es tatsächlich nie. Also ich denke, dass mein Rad beim Two Volcano Sprint so zwischen 11 und 12 Kilo gewogen hat.
Ja.
Vollgepackt, aber mit leeren Flaschen.
Ja, genau. Und dann hast du keine Frame-Bag, sondern die Flaschen dann im Rahmen.
Genau, ich bin halt relativ klein. Ich habe ja 48er Rahmengröße und da passt halt so eine Rahmentasche nicht rein, außer man nimmt halt irgendwie eine Blase oder macht die Flaschen halt hinten an die Sattelstützentasche dran.
Ja.
Ja, bis jetzt, ich bin einfach nicht so ein Fan von Rahmentaschen, weil dann irgendwie die Beine dagegen scheuern und genau, also die Oberrohrtasche funktioniert für mich sehr gut. Genau. Ansonsten gibt's da eigentlich nicht so viele Neuigkeiten. Also ich halte Scheibenbremsen für eine super Sache, ich halte elektrische Schaltung für eine super Sache. Zumindest für das, was ich bis jetzt gemacht habe. Ja.
Ja. Naja, hat sich ja auch bewährt, ne? Über das Rad haben wir super ausführlich auch in der letzten Episode gesprochen, falls sich das jemand nochmal anhören möchte. Da war das nämlich, glaube ich, ganz frisch.
Ja, ja, genau.
Gerade aufgebaut. Ganz frisch, da erzählst du auch nochmal von den Spezifikationen nochmal, genau, tolles Rad. Und ja, hätte ja sein können, dass du sagst, hier, wie weiß ich nicht, den Bivi oder das, den Schlafsack oder ich fahre jetzt immer mit der und der Jacke, die mich warm hält oder irgendwie sowas, ne? So.
Ich überlege gerade, ob sich da wirklich was geändert hat, aber eigentlich nicht. Also ich habe halt den Vorteil, dass ich eigentlich nicht so schnell friere. Also im Winter an den Zehen und Fingern ja, aber im Sommer friere ich wirklich nicht schnell. Also ich komme damit sehr gut klar, wenn ich ein Trikot habe, irgendeinen Unterzieher, eine kurze Hose und dann eben Armlinge und Beinlinge. Ich bekomme die Klamotten von Seven Mesh und ich finde die auch eigentlich nahezu alle wirklich extrem gut. Also von der Qualität her ist es kaum zu schlagen, meines Erachtens. Man muss halt klarkommen mit dem Polster. Das ist bei den Hosen das Allerwichtigste. Und die Trikots von Seven Mesh, die sind jetzt auch haben sich ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Da gibt's jetzt so eine sehr, sehr große Rückentasche. Da bekommt man ja wahrscheinlich sogar ein iPad oder so rein von der Größe her. Kann ich nur empfehlen und ich lade mir da auch immer die Taschen extrem voll mit viel Essen, damit ich eben wenig anhalten muss. So ist es halt, ja.
Wie sieht denn so ein getimter Supermarktgang bei dir aus? Also wir wissen ja alle, es geht um Zeit, es geht darum, irgendwie nicht stundenlang im Supermarkt rumzuhängen, sondern genau zu wissen, was man möchte. Wie machst du das denn und wie viel kaufst du da? Du brauchst ja sowas an die 10.000 Kalorien am Tag, also was isst du da und wie sieht das aus? Können wir uns das vorstellen?
Ja, also ich meine, zum Beispiel beim Two Volcano Sprint habe ich insgesamt, glaube ich, nur 2 oder 3 Mal an Supermärkten angehalten in 3 Tagen, weil ich hatte halt über 2 Kilo Essen in meinem Trikot drin, schon am Start. Ich komme halt ganz gut damit klar, energiedichtes Essen zu essen, also halt Snickers, Kuchen, Schokolade, Gummibärchen und das vertrage ich ganz gut und dementsprechend kann ich auch viel schon so mitnehmen. Und dann so ein Supermarktbesuch, also das fängt natürlich schon damit an welchem Supermarkt man hält. Also es gibt halt diese gigantisch großen Supermärkte, zum Beispiel, also gerade in Frankreich oder so gibt's nicht so viele Supermärkte, aber wenn man dann mal einen hat, dann ist, ja, hat er gefühlt 16.000 Quadratmeter und da findet man halt viele Sachen nicht ganz so schnell. Meines Erachtens schnelle Supermärkte sind halt vor allem Aldi und Lidl. weil die international überall gleich aussehen. Also Lidl ist überall gleich aufgebaut. Man weiß intuitiv schon, oder wenn man hin und wieder mal bei Lidl einkaufen geht, halt weiß man, was wo steht. Das heißt, man kann sich das vorher auch schon überlegen, was man will und in welcher Reihenfolge man das dann kriegt. Also es ist meistens bei den Supermärkten so, dass man halt am Anfang irgendwie eine frische Theke hat mit Obst, wo man sich dann zum Beispiel Bananen holen kann. Ich kann halt jetzt auch nur für mich sprechen, aber ich weiß halt meistens, bevor ich in den Supermarkt gehe, schon, was ich will. Also ich habe dann im Kopf mir irgendwie die letzten 10 Minuten vorher überlegt, was will ich denn jetzt eigentlich? Ich brauche was zu trinken, ich hätte gern Saft oder ich hätte gern einen Kaffee oder was auch immer. Also dann weiß ich schon mal, was ich an Getränken will. Und dann überlege ich mir, wie viel Essen ich noch habe, wie viel ich brauche und wann ungefähr halt die nächste Möglichkeit wäre, was zu kaufen. Und angepasst an das kaufe ich mir dann eben ja meistens irgendwas Frisches, also irgendeine Banane oder so. Bananen, finde ich, gehen echt sehr gut auf dem Fahrrad zu essen. Und dann überlege ich mir halt, was ich will. Und angenommen, ich will jetzt eine Banane, ein Kefir, das ist auch also eins meiner Lieblingsgetränke im Sommer auf dem Fahrrad. Ich will eine Banane, ich will ein Kefir und ein Sandwich und eine Tafel Schokolade oder so oder auch 5. Dann weiß ich, in welcher Reihenfolge ich das hole. Und zwar in der Regel ungefähr in dieser Reihenfolge. Also am Anfang halt irgendwie das Obst, dann ist irgendwo eine Kühltheke, da gibt es den Kefir. Dann hole ich das Sandwich auch aus der Kühltheke irgendwo und am Ende gibt es ein Süßigkeitenregal und da kann ich die Schokolade einsacken noch. Und dann halt die Kasse spotten, bei der es am schnellsten geht. Und
Da wäre ich ja gern mal dabei, wie du das machst. Kann man ja auch trainieren. Ich weiß, dass das einige Leute sogar trainieren. Ich habe da auch mal drüber nachgedacht. Jetzt wissen wir aber auch, warum du nicht gern in der Wüste Fahrrad fährst, weil da würde ja die ganze Schokolade schmelzen. Das würde nicht passen. Genau. Und dann natürlich, jetzt haben wir Supermärkte angesprochen. Oft hält man ja auch einfach an der Tankstelle, ne? Mhm. Da ist die Auswahl ja eh begrenzt. Was sind da so deine, was kaufst du dir da, wenn du in eine Tankstelle reinrennst?
Ja, also ich, wie gesagt, so Snickers, Schokoriegel gehen immer ganz gut und die sind halt auch sehr, sehr energiedicht. An Tankstellen, mein Zahnarzt möge es mir verzeihen, bis jetzt hat es auch alles ganz gut funktioniert, aber ich trinke halt süße Getränke die ganze Zeit, Säfte und sowas. Das funktioniert ganz gut. Ich kaufe dann halt meistens irgendwie so 2 Liter Saft, dann werden die Flaschen befüllt, eventuell halt noch irgendwie einen 3. Liter, den ich mir dann sofort reinstelle und ja, dass ich sozusagen aufgetankt bin. Und dann an Essen, was ganz gut funktioniert bei mir, sind halt irgendwelche Nüsse auch an Sachen, die jetzt nicht schmelzen. Also zum Beispiel, finde ich so, es gibt so Erdnüsse und Cashews mit Salz und Honig. Und sowas esse ich total gerne. Und Gummibärchen, also so saure Haribos oder sowas gehen auch total gut.
Ist ja quasi wie ein Gel dann, ne?
So Gummibärchen. Ja, so ungefähr, genau. Genau. Und das funktioniert halt ganz gut.
Und du nimmst tatsächlich Saft in den Trinkflaschen dann mit?
Ja. Ja, das sollte man dann natürlich nicht über Tage stehen lassen oder so.
Genau, wollte ich gerade sagen. Ich trinke das unsere dann halt sind auch geschimmelt. Unsere Trinkflaschen.
Ja, also wenn man dann mal die Möglichkeit hat, die auszuspülen, dann kann man das ja auch machen. Also ich fühle dann auch, also so ganz grob, das mit dem Saft ist halt, wenn es Saft gibt. Aber wenn es keinen Saft gibt oder auch nur so, ich weiß nicht, es gibt so manchmal ganz komische Nektare, die einfach nur süß sind und überhaupt nicht nach irgendwas schmecken. Sowas mache ich mir da auch nicht rein. Also wenn, dann kaufe ich mir da schon irgendwie normalen Saft, der nicht nur gesüßtes Wasser ist. Und ich fülle da aber auch viel Wasser rein. Also wenn ich halt an irgendeiner Quelle vorbeikomme, dann ist es sehr schnell einfach da, Wasser reinzufüllen. Das heißt, meine Flaschen werden schon immer wieder auch mal gespült. Und wenn ich dann irgendwo anhalte, wo zum Beispiel eine Quelle ist, dann mache ich die Flasche halt voll, spüle die kurz aus und dann mache ich sie nochmal voll und behalte das Wasser dann. Also
ja, genau. Es gibt ja so einen Tipp, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal mit irgendwem besprochen habe, erinnere ich mich gar nicht, aber Babynahrung, Babypulver, also Breipulver in die Trinkflasche, dann hat man quasi so ein bisschen Also natürlich, ne, macht man das flüssiger als ein Brei wäre, damit man das noch trinken kann. Hast du das schon mal gemacht?
Mhm. Ja, ja, das, ne? Habe ich vorm TCR, ich glaube, das habe ich dir sogar erzählt.
Hast du mir das erzählt?
Das habe ich vorm TCR mal ausprobiert. Ja, bin ich wieder von weg, ehrlich gesagt. Okay. Ja. Also, ich hatte auch beim TCR so eine, ja, so eine Packung Babymilchbrei dabei und die habe ich dann vom Start ins Ziel gefahren. Also die hatte ich am Ende immer noch.
Okay.
Weil, ja, das Zeug ist halt, also ich glaube, das ist, also eine Zeit lang hat es unheimlich gut funktioniert für mich. Also da habe ich dann immer das natürlich nicht so ganz als Brei angemischt, sondern dünner. Das dann irgendwie zur Hälfte mit Wasser und zur Hälfte mit so Mangosaft oder sowas in der Art, also irgendeinem total süßen Saft. Es gibt dann so eine etwas sämige Pampe, die man aber noch relativ gut trinken kann durch die Trinkflasche. Und das ja, hat eine Zeit lang ziemlich gut funktioniert und dann fand ich es aber auch, ja, fand ich Saft einfacher. Und ja, am Ende muss man halt auf irgendwas zurückgreifen, was man kriegt und was für einen funktioniert. Und ich kenne auch viele Leute, die einfach ja nur Wasser trinken und bei denen das auch funktioniert. Genau.
Ja.
Ich glaube, da muss man halt einfach ausprobieren. Das mit dem Babybrei, das ist halt so ein bisschen eine barzige Angelegenheit nachher. Und es, also da ist halt das mit dem Schimmelproblem wirklich relevanter, muss ja man sagen. Also da habe ich viele Flaschen dann auch einfach weggeschmissen irgendwann, weil die geschimmelt waren in dem Sommer, weil ja, also die Flaschen muss man wirklich sofort ausspülen, wenn man zurückkommt, sonst fangen die an zu leben.
Ja, ja. Soll man übrigens sowieso, man soll ja die Trinkflaschen nach einem Jahr auch austauschen, wenn man nicht irgendwelche High-End-Trinkflaschen hat, die wirklich gut sauber gemacht werden können, ist so ein Sicherheitsding, ne? Ich gebe zu, ich mache es nicht immer bei allen Taschen. Ich habe einfach so Lieblingsflaschen, die ich auch mal zwei Saisons fahre, aber eigentlich soll man das machen, eben wegen der Gefahr bestimmter Bakterien. Schimmel ist da, glaube ich, noch das kleinere Problem. Es gibt auch diese Bakterien, die sich bilden können in abgestandenem Wasser, die richtig krass sind. Ha, müsste mal rausfinden, weil das ist so ein Ding auch so im Teamsport.
Legionellen, meinst du?
Ja, wahrscheinlich. Ja, genau.
Also es gibt Legionellen, die sich quasi genau in Ohren bevorzugt bilden. Aber
ja.
Ja,
also passiert selten, muss davon, man sagen.
Ich weiß nicht, ich nutze auch meine Flaschen tatsächlich in einem Jahr. Also die Flaschen, die ich dann wirklich viel benutze, die sind dann irgendwann auch so abgenutzt. Und meistens geht dann, ja, zum Beispiel im Sommer ist mir auch bei einer Flasche der Trinkaufsatz kaputt gegangen. Also ich konnte den dann einfach nicht mehr schließen. Und genau.
Ja. Ich habe noch eine Frage, die geht so ein bisschen in eine andere Richtung. Wir haben ja darüber, du hast ja erzählt, irgendwie beim Two Volcano Sprint, da ist es alles sehr familiär. Wir haben aber auch da schon einen Unterschied gesehen. Ich glaube, letztes Jahr sind irgendwie 20 an den Start gegangen. Das, gut, dann haben wir auch Corona und so, ne? Aber dieses Jahr waren es ja schon deutlich mehr. Die Szene, das Familiäre, das verändert sich so ein bisschen. Es gibt jetzt irgendwie sogar Profis, die irgendwie in die Ultraszene reinkommen. Kannst du da eine Veränderung feststellen? Wie wirkt sich das aus? Sind die Events irgendwie anders? Jetzt sind ja die gleichen Events, aber ist es irgendwie von der Atmosphäre her anders? Und ja, hast du da eine Meinung zu an sich, wie du das findest?
Ich glaube, ich bin vielleicht gar nicht mal die allerbeste Person, die diese Frage beantwortet, weil ich einfach noch nicht so lange in dieser Szene bin. Also über die letzten 2 Jahre das zu beurteilen, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber klar, das waren vor 10 Jahren die absoluten Freaks, diese Langstreckenleute. Und da war das was total Außergewöhnliches. Das hat dann einer gemacht in irgendeinem Verein oder man hat mal von dem gehört. Und ja, aber das ist ein totaler Freak und das macht ja kein Mensch. Und das mit dem Bikepacking ist halt ein Trend, den ich auch einfach schön finde, dass das jetzt viele Leute machen. Also zu dieser Geschichte mit den Profis, ich glaube halt einfach, die Fahrradindustrie hat das so ein bisschen entdeckt und das ist ja auch auf eine Art okay. Also wie das zum Beispiel mit dem Gravelbiken auch ist, also das wurde eben gut propagiert, denke ich. Und ein Gravelbike, den Begriff gab es ja vor 10, 15 Jahren auch noch nicht. so in der Form. Und das ist natürlich sehr, sehr populär einfach geworden. Genauso hat die Fahrradszene oder auch Hersteller haben jetzt auch natürlich auch im Rahmen des Booms sozialer Medien in den letzten 10 Jahren festgestellt, dass sie damit auch werben können, dass Menschen mit einer, also dass Akteure in dieser Szene mit Marken zusammenarbeiten und dass das auch Werbeträger sein können. Und dadurch ist das auch, glaube ich, für einige der Sportlerinnen und Sportler eine attraktive Einnahmequelle einfach geworden, mit Firmen zusammenzuarbeiten und gesponsert zu sein und diese Rennen auch gesponsert zu fahren auf eine Art. Und das geht halt so weit, dass einige Menschen auch davon inzwischen leben können und das mehr oder weniger hauptberuflich machen, diese Rennen zu fahren. Das ist eine persönliche Entscheidung erstmal. Also ich möchte nicht mit diesen Leuten tauschen, die das beruflich letztlich machen, weil man trotzdem in diesem Beruf, das ist natürlich auf eine Art dann eine sehr freie Beschäftigung, die sehr, sehr viel mit Fahrradfahren zu tun hat. Für mich steht aber, für mich selbst, das ist jetzt rein egoistisch geantwortet, steht mein Beruf absolut im Vordergrund. Und mir ist es wichtig, unabhängigen Beruf zu haben, von der nicht in allererster Linie körperlich ist. Und ich mag meinen Beruf auch abgesehen davon sehr, sehr gerne. Wie finde ich das jetzt, dass die Szene sich dadurch ein bisschen verändert? Das ist halt einfach so. Also ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, das finde ich doof, was hätte das für eine Konsequenz? Also ich denke, das ist einfach so. Am Ende ist aber auch, das kümmert mich eigentlich nicht so sehr, weil das die Grundsache an diesen Rennen nicht verändert hat bis jetzt. Also für mich ist wichtig, dass weiterhin dieser, auf eine Art irgendwie Abenteueraspekt im Vordergrund steht, und den bieten mir diese Rennen nach wie vor. Wenn es jetzt losgehen würde mit irgendwelchen Preisgeldern oder so, ich denke, dass es an dem Punkt dann nicht mehr so richtig was wäre, mit dem ich mich identifizieren kann. Aber das ist doch, also ist ja vollkommen okay, wenn Profis bei solchen Rennen mitmachen. Es gibt halt kein Preisgeld. Die suchen auf eine Art vielleicht dort auch ein Abenteuer, das sie in ihrem Profi-Alltag so nicht bekommen. Dieses Self-Supported-Ding, ja, ist doch, also es steht jedem offen, und das ist der Charakter der Szene. Und es war schon immer so in dieser Szene, dass manche Leute vielleicht gewisse Vorteile haben auf eine Art. Also jemand, der halt zum Beispiel in einem Fahrradladen arbeitet und dort Schrauben, dort den ganzen Tag schraubt, dass so jemand eventuell bei Pannen einen Vorteil hat gegenüber jemandem, der, was weiß ich, Deutschlehrer ist. Das ist ja schon immer so gewesen. Und ich denke, die Diversität der Szene wird trotzdem nicht verloren gehen, auch wenn es einzelne Leute gibt, die das mehr oder weniger hauptberuflich machen. Das Gros der Teilnehmenden bei solchen Rennen sucht immer noch das Abenteuer, und es sind viele, viele unheimlich interessante Leute mit spannenden Lebensgeschichten bei diesen Rennen. Themen werden da einem nicht ausgehen im Ziel oder am Start solcher Rennen, denke ich.
Ja, wenn man sich da so rausnehmen kann und einfach für sich selber fährt, dann, ja, also ich sehe das genauso. Es gibt leider so ein paar Fälle im Gravel-Bereich, wo tatsächlich große Sponsoren auch an Bord sind und Teamfahrer in eben dem Rennen haben, und wo dann auf einmal Luftpumpen dort standen. Das war natürlich...
Okay. Wo war denn das? Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
Das erzähle ich dir nach dem Podcast.
Nee. Das interessiert mich jetzt wirklich. Oder?
Ja, nee, da kann ich... Das sind auch nur Gerüchte, die bei mir angekommen sind.
Ach so, ja. Okay.
Ich will da niemanden reinreißen. Das sind Gerüchte, die... wo aber, glaube ich, was dran ist, was aber nicht aufgelöst wurde. Und das ist, wie gesagt, auch im Gravel-Bereich. Also nichts, kein Rennen, mit dem du zu tun hast. Es ist aber so, das muss man halt auch immer sehen, du hast es ja eben genannt, ne? Die Menschen verdienen damit ihr Geld. Und das Video oder der Film von dem Rennen kann halt nur gemacht werden, wenn der Fahrer auch ankommt oder zumindest ein Stück weit gekommen ist. Und das ist natürlich ungünstig, wenn dann am Anfang des Rennens der Teamfahrer dann schon ein Problem hat. Also da kommen halt so Verpflichtungen mit rein, die FahrerInnen selber dann auch teilweise wirklich haben, ne? Und was eben dann ganz schwierig wird, wenn dieser Self-Support-Charakter eigentlich das ist, was so ein Rennen ausmacht. Also wenn du ein Mechanical hast, was eigentlich Rennende bedeutet, und dann wird dir geholfen. Ja.
Ja, also am Ende, der Charakter der Veranstaltung muss natürlich unbedingt erhalten bleiben, und die Regeln gelten für alle, und das, das sollte sich natürlich nicht ändern, wenn man einen anderen Hintergrund hat im Profibereich zum Beispiel. Das ist ganz klar. Also wenn man sich für so ein Rennen anmeldet, Fair Play gilt weiterhin. Das ist absolut klar. Und das ist, also für mich ist es selbstverständlich. Ich habe aber ehrlicherweise auch noch nie davon gehört, dass da jetzt ein Profifahrer irgendwie Unterstützung bekommen hätte. Also das, wenn sowas passiert, dann finde ich das natürlich auch nicht gut. Aber an sich, dass ich jetzt mal der eine oder andere Profifahrer für so ein Self-Supported-Rennen angemeldet hat, finde ich nicht schlimm an sich.
Genau. Ja. Nur es macht ja was mit dem Renncharakter, ne? Es macht ja was mit einem Rennen, wenn Menschen dafür bezahlt werden, da mitzufahren. Und ich will das auch gar nicht werten. Und ich glaube, die meisten RennorganisatorInnen können damit sehr gut umgehen. Wir wissen, wie Anna Heslock damit umgeht, wie Juliana Buring. Die sind einfach, da sind die Regeln klar, und da wird auch dann hart durchgegriffen, wenn sowas passiert.
Andererseits gibt es immer Sachen, die den Charakter von irgendwas verändern. Also das ist ein Merkmal der Zeit, dass sie Dinge verändert. Und genauso gab es vor 10 Jahren auch noch nicht weit verbreitet soziale Medien, wo jeder wo es die Möglichkeit gibt, sich der breiten Masse recht anonym darzustellen oder eben auch nicht so anonym. Ja. Und ich denke, dass auch dieser Selbstdarstellungsaspekt so ein Rennen durchaus verändern kann oder den Charakter der Gesamtteilnehmerschaft. Das ist aber auch was.
Auf jeden Fall.
Was soll man da dann müßig werden und sagen, das will ich nicht, oder das ist nicht mehr mein Rennen. Also dann mach's halt nicht. Es zwingt einen ja niemand, da an sowas teilzunehmen. Und wie gesagt, also auch für mich, es geht ums, also zumindest mir geht es ums Radfahren. Mir geht es darum, was zu erleben und draußen zu sein das kleine Erlebnis und das kleine Abenteuer zu haben. Und dafür muss ich nicht solche Rennen fahren. Das kann ich auch absolut haben, wenn ich mir selbst eine Route plane und einfach rausgehe und die fahre. Das ist, vielleicht ist das für mich auch die Erkenntnis aus diesen ganzen gecancelten Rennen durch die Pandemie jetzt, dass an sich das Radfahren bleibt. Also alleine schöne lange Strecken fahren oder auch mit ein paar Freunden rauszugehen und eine lange Strecke zu schaffen, das ist, das bleibt auch außerhalb eines Rennens, und das ist was Schönes.
Ja, das finde ich auch, egal wie lang oder wie kurz, ob lokal oder wenn es denn möglich ist, woanders. Das finde ich auch, da haben wir ja wirklich auch großes Glück. Viele andere in anderen Sportarten haben das nicht. Das geht nicht so einfach, aber wir, die wir auf dem Fahrrad unterwegs sind, wir haben es ja wirklich gut jetzt gehabt oder auch immer noch in der Pandemie, muss man ja wirklich sagen. Ne? So. Ja, Fiona, wir kommen so langsam gen Ende, und einige werden sich fragen, warum wir ein Thema gar nicht angeschnitten haben, und zwar eure Studie. Warum haben wir das jetzt noch nicht angeschnitten?
Ja, genau, also vielleicht noch für die, die das noch nicht mitbekommen haben, also vor ungefähr einem Jahr, es ging eigentlich vor über einem Jahr mit dem Podcast los, mit dem letzten Podcast, den wir aufgenommen haben. Da haben wir über verschiedene körperliche Phänomene gesprochen, die beim Langstreckenradsport auftreten, und da ging es unter anderem dann um Schwellungen, also dass viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben von Schwellungen im Gesicht, an den Händen, an den Füßen berichten. Und da haben wir dann einige Theorien durchgesprochen, wo das eben herkommen könnte. Ein paar Ideen habe ich da auch schon genannt in dem Podcast von vor einem Jahr. Und habe dann gesagt, naja, das wäre aber interessant, mal rauszufinden, woran das eigentlich liegt. Das war eher so spaßeshalber gesagt. Und wenn ein Nephrologe, also ein Nierenspezialist zuhört, dann bitte mal melden. Und wenige Tage später hat sich dann tatsächlich ein Nephrologe bei mir gemeldet aus Innsbruck, Philipp Gaukler. Und hat mir erzählt, ja, er hat den Podcast gehört auf Anraten seiner sehr guten Freundin Jana Kesenheimer. Und so kam es dann dazu, dass wir angefangen haben, eine kleine Befragung aufzusetzen. Das war erstmal eher so eine kleine Spaßaktion, dass wir rausfinden wollten, wie häufig sind überhaupt diese Schwellungen, die beim Ultraradsport zutage treten. Und das haben wir uns dann eben in einer Umfrage angeschaut, und wir hatten unheimlich viele Antworten bekommen, also weit über 1000 Antworten innerhalb von 5 Wochen. Und also waren wirklich überwältigt, was das Interesse angeht. Und daraus ist jetzt eine wissenschaftliche Publikation geworden. Und die ist vor einer guten Woche erschienen. Und genau, wir haben zwischenzeitlich auch hier im Podcast nochmal eine Wissenschaftsfolge aufgenommen. Und das werden wir auch nochmal machen. Also wir werden auch nochmal eine Wissenschaftsfolge jetzt zu dieser wissenschaftlichen Publikation, dem Paper, machen. Und wir haben auch eine Folgestudie jetzt losgetreten. Dabei geht es um die psychologischen Hintergründe von Radsport und Ultraradsport. Und auch dazu werden wir dann noch ein paar Hintergründe bieten in dem nächsten Podcast, den wir mit Johanna auch aufnehmen. Und da werden auch die beiden involvierten Nierenspezialisten Philipp Gaukler und Andreas Kronbichler an Bord sein. Also ich denke, das wird ein sehr, sehr spannendes wissenschaftliches Gespräch, wo wir ein bisschen genauer darauf eingehen können, was wir eigentlich rausgefunden haben mit dieser Umfrage und worum es jetzt genau bei dieser Psycho-Umfrage auch geht.
Super spannend. Jana Kesenheimer wird natürlich auch dabei sein, also ihr vier und ich. Und der wird auf Deutsch aufgenommen. Die letzte Special Edition war ja auf Englisch, aber wir haben uns jetzt dazu entschieden, das auf Deutsch zu machen. Und ja, wer möchte, ich verlinke die Studie auch schon mal, kann da ja schon mal reinlesen. Und alle Fragen werden dann eben in der Special Science Edition beantwortet. Und ihr erklärt nochmal ganz genau, worum es ging, was ihr gemacht habt, eure Methoden, wie überhaupt sowas funktionieren kann mit so vielen Menschen und ja auch einer speziellen Ausgangsfrage, ne? Die, ja, wie Wissenschaft funktioniert im Ultracycling im Grunde, so, oder im Ultrasport, ja. Ich freue mich da schon total drauf, Fiona, und ich würde sagen, wir belassen das heute auch dabei. Wir könnten, glaube ich, noch ewig weitersprechen. Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest? Habe ich dich irgendwas nicht gefragt, was passiert ist in diesem Jahr?
Nee, du, wir haben, glaube ich, ganz viele Aspekte angesprochen und vor allem alle Aspekte, die die Audienz deines Podcasts interessiert. Also ja, ist doch super.
Ich glaube auch. Und wenn sich eben jetzt noch Fragen ergeben, wir sehen uns in relativ kurzer Zeit wieder, dann auch an die HörerInnen raus, schickt mir gerne die Fragen. Es wird natürlich dann hauptsächlich um die Studie gehen, aber ich, ja, im aktuellen Post zum Podcast zum Beispiel könnt ihr die auch stellen, also in den Kommentaren. Fiona, da kannst du vielleicht auch nochmal drauf gucken, oder ich beantworte dann in Absprache mit dir noch Fragen, und genau, da lesen dann alle mit und dann müssen wir die nur einmal beantworten. Hat sich bewährt.
Ja, super, perfekt.
Schön. Ja, Fiona, dann wünsche ich dir eine ganz schöne Weihnachtszeit, ein paar freie Tage und ein bisschen Erholung vom anstrengenden Job, viel Fahrradfahren, und wir sehen uns bald schon wieder.
Alles Gute und frohe Weihnachten an alle.
Frohe Weihnachten wünsche ich euch natürlich auch und möchte mich auch für das tolle 2021 bedanken mit all seinen Höhen und Tiefen. Mich hat bei der Stange gehalten, dass ihr mir immer wieder gesagt habt, wie gerne ihr die wundersame Fahrradwelt hört, dass sie euch motiviert und inspiriert hat, aufs Rad zu steigen, dass sie euch manch lange Stunde bei einer Challenge oder einem Rennen verkürzt hat, weil ihr mir zuhören konntet, mir und den tollen GästInnen natürlich, die hier in der wundersamen Fahrradwelt waren. Ich habe Fotos von euch bekommen, wie ihr auf dem Auflieger liegt und esst, während ihr hört, dass wir im Podcast über Essen auf Aufliegern gesprochen haben. Ja, ihr habt die Podcast-Episoden geteilt, habt sie euren FreundInnen empfohlen, was für mich unheimlich wertvoll ist und was mich sehr freut. Natürlich, ihr habt mir gutes Feedback geschickt, ihr habt euch mir aber auch einfach gesagt, dass ihr die wundersame Fahrradwelt einfach gerne hört. Also ja, das lese ich natürlich auch super gerne. Ihr habt mir Kofis ausgegeben. Vielen Dank auch dafür. Wenn ihr mir jetzt noch eine Freude machen wollt, bei Spotify kann man seit neuestem Rezensionen bzw. Sterne vergeben. Und darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Gerne 5 Sterne bei Spotify oder auch eine Rezension bei Apple Podcasts. Das ist etwas komplizierter zu finden. Bei Spotify könnt ihr einfach drauf, klick, fertig. Und ja, das tut der wundersamen Fahrradwelt natürlich gut in den Algorithmen, die es auch in der Podcast-Welt natürlich gibt. Mit jeder Empfehlung, mit jedem Sternchen, das ihr mir gebt, helft ihr mir, dass die wundersame Fahrradwelt ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Ja, in diesem Sinne, euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann in 2022 mit einer ganz besonderen Episode, aber mehr verrate ich dazu noch nicht. Bleibt gesund und habt eine schöne Weihnachtszeit.